Mehr coole Charaktere.
Mehr wilde Waffen.
Mehr gruselige Gefahr.
Mehr abgefahrene Action.
Mehr garstiges Gemetzel.
Mehr fieses Facehugging.
Und natürlich viel mehr aggressive Aliens.
Aber ist größer, schneller, lauter auch besser?
Die Antwort gibt es jetzt hier bei Screenshots: Die Rückkehr.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Wir sind zurück im Alien-Universum, wo wir heute darüber sprechen, was eine gute Fortsetzung ausmacht, ob diese Fortsetzung den Erstling schlägt und ob diese Fortsetzung eine Fortsetzung wirklich nötig hatte.
Aber vorher freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo schenkt, unseren Podcast weiterempfehlt und großartige Kommentare dalasst. Ihr findet uns auf screen-shots.de und auf Instagram @screen_shots_podcast. Wir freuen uns über euer Feedback.
Und nun hängen wir das S an Alien und legen los mit unserer Retrospektive zu Aliens, die Rückkehr. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp und wir hatten in der letzten Ausgabe ja fast die 10, die Doppel-10 geknackt. Hat nicht ganz geklappt.
Nee.
Und ich bin sehr gespannt, was das heutige Ergebnis sein wird, wenn wir über Aliens die Rückkehr sprechen. Was ist denn so deine erste Erinnerung an Aliens?
Also ist auf jeden Fall eines der besten Sequels, was es gibt. Das kann man, glaube ich, immer noch heute mit Fug und Recht behaupten. Und ich habe den, glaube ich, das erste Mal auf DVD gesehen. Und das war schon ein ziemlicher Aha-Moment. Also der hat einfach direkt von Anfang an Bock gemacht. Und ich meine, ich hätte auch nie die Kinofassung, ich habe noch nie im Leben die Kinofassung gesehen, weil damals gab es ja natürlich auch schon die Special Edition und dann wollte ich natürlich auch die längere Fassung direkt sehen. Und ja, der hat mich direkt vom Hocker gehauen. Ich weiß nur allerdings nicht mehr, ob ich den als erstes gesehen habe oder Alien zuerst, aber ich meine, ich hätte die chronologisch damals geschaut. Auf jeden Fall war ich da schon 16 und vorher habe ich mich da nicht rangetraut. Man hört ja mal die Geschichten, wenn man in den 80ern so zwischen 8 und 10 war und dann hat man Aliens damals auf Videokassette gesehen und das muss ja eine religiöse Erfahrung gleichkommen. Und diverse Kinder haben dann irgendwie den Keller nicht mehr 3 Wochen betreten. Das war bei mir leider nicht so. Es müsste Anfang der 2000er gewesen sein, als ich den das erste Mal gesehen habe, aber hat mich weggeblasen, hat mich bestens unterhalten und hat mächtig Bock gemacht. Wie war das bei dir? Hast du den früher gesehen, auf VHS sogar schon?
Ja, ich war 1986 5 Jahre alt, habe ihn dementsprechend natürlich nicht im Kino gesehen. Ich erinnere mich aber irgendwie an so eine frühe Erinnerung von dem Plakat oder einem Pappaufsteller von Sigourney Weaver mit Newt auf dem Arm und diesem Flammenwerfer, was auch, glaube ich, auf den alten Covers und auf dem Poster drauf ist. Dass das irgendwie in so Videotheken aushing. Ich glaube, ich habe den auf einer VHS damals gesehen. In der letzten Folge zu Alien war ich mir auch nicht mehr ganz sicher, was so die erste Seherfahrung davon war, ob zuerst Alien oder Aliens. Aber ich denke mal, ich habe den so Anfang der 90er irgendwann auf VHS das erste Mal gesehen. Ich gehe davon aus, dass es die Kinofassung war. Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal den Director's Cut gesehen habe, dass ich dachte so, oh, das hatte ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung, diese, wo wir gleich vor allem drüber sprechen werden, ja auch diese Einstiegsszene mit der Familie von Newt.
Ja.
Deswegen, aber ich weiß auch, dass der mich deutlich mehr gepackt hat als der Vorgänger. Da habe ich aber in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass da, als ich den gesehen habe, das erste Mal, dass dieser langsame Build-up, bis es losgeht, der war mir zu langsam, so als junger Mann. Das hat man dann später mehr schätzen gelernt. Und bei Aliens geht es ja relativ schnell zur Sache. War damals auf jeden Fall so der bessere Einstieg für mich.
Aber ich habe noch mal auf die Zeit geguckt. Also wir haben es ja beide jetzt in Vorbereitung noch mal angeschaut. Ich habe ihn ja in dieser ominösen 4K-Version angesehen, über die wir jetzt in der Folge auch ausführlich sprechen werden, weil die hat ja auch einige Kontroversen losgetreten. Und es ist ähnlich wie in Alien. Also ein Alien siehst du, oder ein Xenomorph, siehst du das erste Mal ungefähr ab einer Stunde. Also so viel Action haben wir jetzt Auch noch nicht so. Aber es kommt, trotzdem ist der flotter inszeniert als der erste. Das stimmt schon, ja.
Ja, du merkst, die Action, das ist natürlich die viel größere Vielfalt an Personen. Du hast ja ein wahnsinnig großes Personal im Gegensatz zum ersten Film, wo du dann deine 5 oder 6 Personen hast. Du hast viel mehr Wechsel von Locations, relativ rasant. Und man springt so direkt in die Geschichte, was natürlich auch daran liegt, dass du das Vorwissen des Films, also des Vorgängers hast und schon ziemlich viele Sachen weißt, die nicht mehr etabliert werden müssen.
Ja, das ist auch genau richtig so. Hat er denn bei dir dann auch damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so als Jugendlicher?
Also der hat bei mir, im Gegensatz zu Erstling, der ja wirklich diese eine super bekannte, schockierende Szene hat, wo der Chestburster aus dem Körper rauskommt, hat Aliens ja nicht so eine ganz definierte Schockszene, ne, an die man sich so erinnert, so als Hauptding, sondern er hat viele ziemlich gute Szenen so über den ganzen Film verteilt. Aber ich hatte, glaube ich, bei dem Film, man merkt halt dem Film an, dass er mehr in Richtung Action geht als Horror, was ja den ersten Film so ein bisschen stärker ausmacht. Ist diese Mischung aus einem Thriller, einem Horror und Science Fiction, und der hier geht natürlich deutlich in Richtung Action.
So. Das kann man wohl sagen. Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal geklärt mit der ersten Seherfahrung. Dann machen wir es wie immer bei den Retrospektiven. Ich ratter einmal kurz die Fakten runter. Und zwar heißt ja der Film Aliens in den USA, und bei uns hat er noch diesen schmucken Anhang Die Rückkehr. Braucht man natürlich nicht so wirklich, aber der Titel ist da. Weil es ist ja clever, den Film einfach nur ein S anzuhängen. Aber in dem Film ist ja so vieles clever. Vor allen Dingen, wenn man den mal als Faustformeln betrachten möchte, wie man ein gutes Sequel macht. Der Film ist am 18. Juli 1986 in den USA angelaufen und in Westdeutschland am 13. November 1986, hatte ein Budget von 18,5 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von ca. 183 Millionen US-Dollar, also inklusive der Zweitverwertung mit VHS und so weiter. Hat aber jetzt im Verhältnis zu Alien tatsächlich weniger eingespielt, was mich auch gewundert hat, als ich mal die Zahlen so nachgeschaut habe. Der Film hat in der Kinofassung eine Länge von 137 Minuten und in der Special Edition, auch Director's Cut genannt, 154 Minuten und eine FSK von 16. Und wir werden jetzt auch in dieser Retrospektive nur eigentlich über die Special Edition sprechen, weil ich glaube, jeder, der diesen Film guckt, guckt den meistens immer in dieser Version, weil es auch einfach, behaupte ich jetzt einfach mal, die bessere Version ist, der bessere Film ist. Ja, und wer hat den Film inszeniert? Ihr wisst es wahrscheinlich, James Cameron. Das ist sein dritter Spielfilm tatsächlich gewesen. Nach Piranha 2, Terminator und dann Aliens. Er hat natürlich wie bei all seinen Filmen das Drehbuch geschrieben, und produziert wurde der auch wieder von seiner damaligen Frau Gail Ann Hurd. Die Kamera hat Adrian Biddle geführt, der Schnitt stammt von Ray Lovejoy und die Musik von James Horner, und die beiden sollten in Zukunft auch noch weitere Male zusammenarbeiten. Der Film war insgesamt für 7 Oscars nominiert. Ein Novum, nämlich das erste Mal, dass eine Frau in einer Actionrolle als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde mit Sigourney Weaver. Dann war er noch nominiert für das beste Produktionsdesign, den besten Sound, den besten Schnitt, die beste Musik. Und 2 Goldstatuen konnte er tatsächlich einheimsen, und zwar für die besten Effekte und den besten Tonschnitt. Ja, und der Cast, du hast schon gesagt, der ist etwas größer, wobei, wie auch hier eigentlich so 10 Leute haben später, auf die wir uns so fokussieren, und ich würde jetzt auch nicht alle erwähnen, sondern nur so den Hauptcast, und zwar natürlich haben wir wieder die fabelhafte Sigourney Weaver als Ellen Ripley, wir haben Carrie Henn als Rebecca Jordan, die eigentlich nur Newt genannt wird, dann haben wir wieder Michael Biehn, wie auch schon im Terminator, der spielt Corporal Drain Hicks. Wir haben Lance Hendrickson als Bishop. Wir haben Paul Reiser als Carter Burke. Bill Paxton als Private William Hudson. Jeanette Goldstein als Private Janet Vasquez. William Hope als Lieutenant S. Gorman. Al Matthews als Sergeant A. Appone. Und wir haben noch den Loverboy oder Möchtegern Loverboy von Vasquez, Private M. Drake. Und der wird gespielt von Mark Rolston. Dann haben wir noch ein paar weitere Marines, aber die, ja, die sind schon eher so im Hintergrund. Ne? Die sind nicht so wirklich...
Kanonenfutter.
Ja, Kanonenfutter.
Im weitesten Sinne.
Ohne jetzt despektierlich zu werden.
Oder Alienfutter, besser gesagt.
Ja. Genau, das ist unser Cast. Magst du die Handlung einmal ganz kurz anreißen für alle, die den Film nicht mehr so präsent haben?
Ja, im Grunde geht es darum, dass Ripley 57 Jahre, nachdem sie aus dem Kälteschlaf aufgewacht ist, von der Company Weyland-Yutani dazu aufgefordert wird, eine Gruppe von Marines auf einen Mond, auf den Mond LV-426 zu begleiten, weil der Kontakt dorthin abgebrochen ist und man vermutet, dass dieses Alien, das damals Ripleys komplette Crew ausgelöscht hat, auch auf diesem Planeten sein Unwesen treibt. Man fliegt also gut bewaffnet und sehr siegessicher auf diesen Mond, muss aber sehr schnell feststellen, dass selbst die größte Waffenpower nichts ausrichten kann gegen eine Übermacht von Aliens, die bereits die komplette Basis überrannt haben. Das erstmal so als Zusammenfassung. Wir haben wieder ein relativ ähnliches Konzept. Menschen gegen Aliens, diesmal eine größere Menschengruppe, die sich im Gegensatz zum Erstling deutlich besser zur Wehr setzen kann. Aber wie gesagt, die ganze Waffengewalt, die die Marines mitbringen, nützt halt nicht wirklich viel gegen die Aliens, die ja sehr viel im Dunkeln und in Schächten und versteckt agieren und halt tatsächlich auch eine ziemliche Übermacht sind. Damit haben wir dann auch schon einen weiteren Unterschied zu dem Vorgänger, weil wir natürlich so das S im Namen ist nicht mit einem Alien, sondern mit Aliens zu tun haben, was das Ganze natürlich auch automatisch deutlich, ja, actionreicher werden lässt.
Ja, du hast ja am Ende unserer Alien-Retrospektive gesagt, dann gibt es diese Legende, dass James Cameron in ein Board-Meeting reingekommen ist, Alien an die Tafel geschrieben hat und dann ein S hinten dran gehangen hat und dann zwei Striche und einen Dollar draus gemacht hat. Wo hast du das aufgeschnappt? Also das klingt ja schon wieder ziemlich genial.
Ja, ich habe das in irgendeiner Trivia gelesen, wobei so einfach war es dann ja wohl nicht, wenn ich mich recht erinnere, denn es gab ja erstmal so ein paar Zweifel, ne, ob das Ding überhaupt gemacht werden soll, ob es eine Fortsetzung geben soll.
Ja, aber das, was ja auch echt verwunderlich ist, weil der Film war ja dafür, dass das, ja, dass ja der Fahrwasser von Star Wars und Science Fiction war ja wieder en vogue Ende der 70er gefahren, ist aber halt mit krassen Horrorelementen gespielt hat, weil wir haben es ja auch in der letzten Folge gesagt, dass man kann den Film ja auch nicht nur als Science Fiction, sondern als einfachen Horrorfilm betrachten, was er ja eigentlich ist. Und das ist Aliens jetzt nicht mehr so, also das ist so eine Melange aus Actionfilm und Horror, mit Horrorelementen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht.
Ja, ja.
Und das ist schon verwunderlich, dass Fox ja dann nicht direkt ein Sequel in Auftrag gegeben hat. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass der Alan Ladd Jr., der damals der Chef von Fox war, gegangen ist. Der hat ja auch Star Wars mit zu verantworten damals gehabt. Und dann gab es einen neuen Chef, ich glaube Larry Gordon oder so hieß er. Und ja, der hat das dann mal irgendwie wieder so ein bisschen spruchreif gemacht. Und dann gab es da diesen jungen, aufstrebenden Filmemacher namens James Cameron. Und der hatte, ich glaube, die konnten Terminator, mussten die irgendwie 9 Monate verschieben, weil Arnold Schwarzenegger da, Conan, der Zerstörer, ja, ne, das ist die Fortsetzung, ne, gedreht hat.
Ja.
Genau, und dann konnte James Cameron in der Zeit eigentlich nichts machen. Dann hat er sich gedacht, ach komm, ich schreibe jetzt mal einen Pitch für die Fortsetzung von Alien. Also quasi dann Marines, also beziehungsweise so Vietnamkrieg im All, so ein bisschen hat er das genannt oder gepitcht. Und das hat den, der erste Entwurf, das war glaube ich nur so 90 Seiten lang, hat den Produzenten schon ganz gut gefallen, aber der hatte natürlich überhaupt kein Standing. Aber sie haben ihm dann gesagt, hör mal, wenn Terminator ein Erfolg wird, dann machen wir den Film und dann darfst du auch Regie führen. Und, und zum Glück kann man ja sagen, war Terminator dann ein Erfolg. Und es liegen ja tatsächlich auch nur 2 Jahre zwischen den beiden Filmen, was ja für James Cameron-Verhältnisse, wenn man heute mal sieht, wie viele Jahre immer zwischen seinen Filmen liegen, recht kurz ist. Also da war er noch richtig, Da hat er die Filme mal schnell produziert. Ne? Heutzutage musst du da irgendwie manchmal 20 Jahre warten.
Ja. Ja, ich glaube, dieses Thema mit der Fortsetzung, dass man da erstmal ein bisschen skeptisch war, hing wohl auch damit zusammen, dass in der Zeit ja ziemlich viele Nachahmer kamen von Alien, ne, und ziemlich viele schlechte Nachahmer und die dann auch alle gefloppt sind. Es gab dann ja auch The Thing, wir haben ja schon drüber gesprochen in der Retrospektive, der auch untergegangen ist. Ja. Und man hatte einfach das Gefühl, so, das ist kein Thema, was irgendwie die Leute nochmal packt. Deswegen hat man da wahrscheinlich wirklich gesagt, ja, nee, das keine Chance. Genau, ich meine, es gab irgendwie, als er dann dieses Skript geschrieben hat, du hast ja gesagt, hier quasi Vietnamkrieg im All. Ich glaube, das war auch so eine Vorgabe, ne, dass gesagt wurde, also Ripley soll vorkommen und irgendwie Soldaten. So war irgendwie so eine Vorgabe, die es gab. Also ein bisschen Action. Und ich glaube, der hatte ja relativ früh auch in seinem Drehbuchentwurf den Arbeitstitel. Ich glaube, das erste irgendwie, oder irgendwann gab es den Titel Alien Doppelpunkt Mother. So, was interessant ist, wenn man sich den Film jetzt so, wie er ist, auch anguckt, weil natürlich dieses Thema ja auch immer wieder mitschwingt.
Ja, das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Und James Cameron hat ja damals quasi von der Pike auf alles bei Roger Corman gelernt. Und Roger Corman hat ja auch dann so Alien, billige Alien-Kopien dann gemacht. Ich weiß gar nicht, ob an einer sogar James Cameron sogar mitgearbeitet hat. Aber James Cameron ist ja ein cleverer Mann und er hat auch erkannt, diese Filme floppen und wenn man eine Fortsetzung macht, dann darf man auf jeden Fall kein Remake machen oder sonstiges, sondern man muss eine Fortsetzung im Stile von beispielsweise Das Imperium schlägt zurück machen und die Charaktere weiterentwickeln. Und das hat er ja wirklich vor allen Dingen mit Ellen Ripley hier richtig, richtig gut gemacht. Das kann man ja nicht anders sagen. Und Sigourney Weaver war ja direkt Feuer und Flamme, wollte dabei sein, hat aber auch richtig viele Demands gehabt an Cameron, die Flusen konnte er ihr dann schnell ausreden. Tatsächlich irgendwie keine Waffen, es sollten keine Waffen vorkommen, hat Sigourney Weaver angeblich behauptet, was ja absolut hanebüchen ist, wenn man sich den Film dann letztlich anguckt. Sie wollte am Ende sterben. Und das hat Cameron ja auch nicht erfüllt, aber ihren Willen hat sie dann ja bei Alien 3 bekommen. Aber die hat den Produzenten dann eine Pistole auf die Brust gesetzt und zwar gesagt, ja, ich bin dabei, aber für eine Gage von 1 Million US-Dollar. Und das war zu dem Zeitpunkt das Höchste, was einer Frau in den 80ern jemals gezahlt wurde. Und ich glaube, auch hier war James Cameron wieder federführend, weil er so für Sigourney Weaver kämpfen musste, wie schon Ridley Scott damals bei Alien, weil die Produzenten haben sich auch erst gedacht, so, boah, nee, ist ein bisschen viel Geld, wenn man mal überlegt, ne, du hast ein Budget von 18,5 Millionen und dann sind das schon 5% vom Budget gehen nur für eine Schauspielerin drauf, das ist schon, also es ist heute Usus, glaube ich, die Gagen von 1 Million, das ist ja ein Witz, ne? Also ich, weißt du, was die da bei Marvel bekommen teilweise, weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber das wird der Robert Downey Jr., was wird der kassieren, so 10, 20 Millionen und dann noch Profit Share oder sowas, ne?
Ja, der hat ja irgendwie, ich glaube, der hat, ich weiß noch, dass er beim ersten Iron Man hatte irgendwie 500.000 bekommen, Teil 2 waren bereits irgendwie 10.
Ja.
Und dann waren es irgendwie 50 Millionen, dann, ich weiß aber nicht, bei irgendeinem Avenger-Film. Ja, es ist halt komplett absurd. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Sigourney Weaver war wahrscheinlich auch kein Name, wo Leute so ins Kino gehen unbedingt, ne, und sagen, die möchte ich jetzt sehen. So.
2 Jahre vorher war ja Ghostbusters. Da war ja auch sehr, sehr erfolgreich und da hat sie auch eine große Rolle gespielt. Also.
Ja, aber das stimmt, aber das ist die Frage, ob das so ein, also das ist jetzt nicht so wie so, dass man einen Schwarzenegger, ne, oder irgendwie einen Stallone, so der fette Name, so, ne, der dann irgendwie drüber prangt.
Aber die kamen da auch so langsam erst, ne, also Schwarzenegger und Stallone waren ja auch am Beginn ihrer Karriere da noch, so Ende der 80er, da ist es dann richtig eskaliert, aber.
Genau, ja, genau, Rambo, First Blood Part 2, damit ging das so los mit, ja, 85, also Stallone war so, glaube ich, so ein bisschen kurz vorher.
Hat da nicht James Cameron sogar das Drehbuch zugeschrieben?
Glaube schon.
Also zum zweiten Rambo, ne?
Genau, mit Stallone zusammen.
Ah ja, ja.
Also die guten Sachen sind von Stallone in dem Drehbuch. Quasi.
Ja, aber Cameron hat ja normalerweise immer nur in Hollywood produziert und jetzt wurde dieser Film in den Pinewood Studios gedreht in England. Und was man gehört hat und gesehen hat, Cameron kam ja nicht so wirklich mit der Arbeitsmoral der britischen Crew zurecht. Und wir alle wissen ja, was Cameron für ein, ja, fast schon Diktator am Set ist. Ein Perfektionist vor allen Dingen. Und wenn die immer ihre Teepausen machen mussten, dann ging der halt wohl richtig auf die Palme. Und hat er, glaube ich, auch dann, weil er mit dem ursprünglichen Kameramann nicht zufrieden war, hat er den ja auch rausgeschmissen, hat den gekündigt da. Und dann kam der Adrian Biddle an Bord und der hat es dann offensichtlich was besser gemacht. Und Corporal Hicks sollte ja ursprünglich auch nicht von Michael Biehn gespielt werden, sondern von James Remar. Und man sieht ja auch in einigen Einstellungen sieht man ihn noch von hinten, nur wenn man halt darauf hingewiesen wird. Das erkennt man nicht.
Ja, hat ja einen Helm auch meistens an.
Genau, und der wurde ja dann wegen Kokain etc., diverse Drogen und so, dann am Set gefeuert, als sie ihn erwischt hatten. Und hat seine Karriere auch dann, glaube ich, so einen richtigen Knacks gegeben. Ne? Das war ja auch kein unbekannter Darsteller zu dem Zeitpunkt. Aber was ja auch ganz interessant war, dass Cameron nicht mit dem Hans-Rudi Giger, der Pate steht für das Design vom Alien, zusammenarbeiten wollte. Er hat dann irgendwann später mal zugegeben, dass er zu dem Zeitpunkt einfach ziemlich arrogant war und das hat es ein bisschen bereut, aber er hat dann mit dem Konzeptartist Sid Mead zusammengearbeitet, der halt auch viele coole Elemente da mit reingebracht hat. Und ich finde, ist auch gar nicht so tragisch tatsächlich, weil das bringt nochmal so was Neues, was Frisches rein, wenn man alleine das Design von der Sulaco denkt oder beziehungsweise wenn man die sieht, sieht ja aus wie so eine Waffe, wie so eine Shotgun, die durch den Weltraum fliegt.
Ja, das war martialisch, ne? Diesen Militärlook.
Ja, wenn man das jetzt mit der Nostromo vergleicht, die einfach wie so vier Öltürme hat, wie so ein Ölfrachter aussieht, der im Weltraum da so vor sich hin tuckert, sieht die ein bisschen dynamisch aus. Aber es sind ja auch 57 Jahre dahingezogen.
Ja. Also ich finde ja, was total toll ist, wie die Welt von, oder die Alien-Welt so erweitert wird, relativ schnell im Film, ne? Dass du diese Thematik auch hast. Du hast ja einmal das Militär und dann hast du sozusagen die Corporate Man, also das Unternehmen, also Weyland Yutani, die werden ja schon im ersten Film, ne, so ein bisschen durch Ash vertreten, aber dass das so einen neuen Aspekt relativ schnell kriegt. Ne? Also durch die Figur von Carter Burke, der da ja eingeführt wird. Das hat mir halt direkt total gut gefallen. Also, dass man merkt irgendwie, okay, es wirkt ja erstmal alles, wenn sie sozusagen aus dem Kälteschlaf, wenn sie wiedergefunden wird und aufgetaut wird, sag ich mal, wie normal das erstmal da alles wirkt. Zwar in so einem Science-Fiction-Setting, aber halt in so einer Bürokratie, in der sie sich dann da befindet, kurz nachdem sie aufgewacht ist. Und das finde ich ziemlich stark. Also wirklich so diesen Einstieg direkt, dass sie halt auch im Grunde ein bisschen als Schuldige dargestellt wird, direkt am Anfang. Auch weil sie diesen Frachter dann halt in die Luft gejagt hat und dafür dann sozusagen eine Schelte bekommt.
Ja, der hat ja auch einen beträchtlichen Wert gehabt, das Ding, ne? Das darf man nicht vergessen.
Das ist richtig, ja, ja. Ja, aber das haben sie wirklich gut gemacht und ich kann, um da mal kurz so eine Schleife zu dem Director's Cut und der Kinoversion zu machen und den Forderungen von Sigourney Weaver, ich habe mal gelesen, dass Sigourney Weaver gesagt hat, so ja, es ist okay, wenn der Kram für die Kinofassung rausgeschnitten wird, wegen Kürzung, ne, um dem Kino, um dem Publikum keine 154 Minuten oder wie auch immer zuzumuten. Aber sie hat sich, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ob es auch vertraglich war, aber sie hat sich auf jeden Fall irgendwie zusichern lassen, dass ein Director's Cut veröffentlicht wird. Weil ihr das wahnsinnig wichtig war, dass diese Szenen, dass das Publikum auch diese Szenen zu Gesicht bekommt. Und ich kann nicht verstehen, dass man in der Kinofassung diesen Part rausgeschnitten hat mit ihrer Tochter.
Es ist für mich auch...
Also gerade ein absolutes Rätsel. Ja. Also es ist derart wichtig für den ganzen Rest der Handlung und für die Figur, für die Figurenzeichnung. Und es ist wirklich eine Schande, dass das da fehlt.
Ja, und vor allen Dingen musstest du ja nur eine Minute oder wie lang ist die Szene mit Burke da, ne? Rausschneiden. Ja. Und das gibt ihr ja eine ganz andere Motivation direkt. Man versteht ja oft dann, überleg mal, du guckst die Kinofassung und denkst dir so, ja, warum sorgt die sich jetzt so um das Mädchen? Ne? Also, wenn du jetzt weißt, dass sie kurz zuvor erfahren hat, dass sie ihre Tochter verloren hat, die sie das letzte Mal mit 11 Jahren gesehen hat. Mhm. Und die Newt ist ja auch ungefähr in so einem Alter, würde ich jetzt, oder so acht, ja. jetzt, zwischen 8 und 10 würde ich sie jetzt mal schätzen. Wird das jemals gesagt, wie alt ist die ist? Weißt du das
noch? Ich glaube nicht.
Ja, und das macht halt total Sinn. Ne? Und die, in der Special Edition ist ja auch noch dieser kleine Dialog zwischen Ripley und Newt drin, wo sie sie ins Bett bringt und wo Newt danach fragt, ja, wie kommen die, ob die Aliens auch so wie Babys auf die Welt kommen und ob sie schon ein Baby bekommen hat. Und dann sagt ja Ripley ja und dann fragt sie ja, wo ist das denn? Und ja, es ist weg. It's, she's gone, ne? Und Newt versteht sofort, was das bedeutet. Ne? Das ist ja, das ist so wichtig.
She's
das
dead.
Ist, ja. Für die ganze Charakterentwicklung von Ripley. Und ich finde, ich finde es so toll, was James Cameron mit dieser Figur gemacht hat. Und ich tatsächlich auch mit allen Figuren hier. Also mir ist nochmal wirklich aufgefallen jetzt, ich habe den auch wieder das erste Mal auf Englisch geguckt. Also ich habe den immer auf Deutsch geguckt. Vor allen Dingen wegen, ich glaube wegen Christian Brückner, weil der Hicks synchronisiert. Das ist Hicks. Diese Stimme ist ja einfach nur der absolute Hammer. Da kriegt er direkt 1000-mal Charisma mehr irgendwie. Also Michael Biehn klingt im O-Ton leider nicht so gut. Das musste ich feststellen. Aber wie toll er diese ganzen Figuren geschrieben hat. Ich mag, alle sind mir irgendwie sympathisch und alle gehen mir nahe und ja, man möchte nicht, dass die ins Gras beißen. Wir haben ja auch schon in Alien starke Figuren, aber die sind so ein bisschen, ja, die kratzen so ein bisschen an der Oberfläche, was so, ja, so die Spleens, die Charakterzüge angeht, weil natürlich sind die auch, haben die alle so Klischee-Rollen, die sie ausfüllen. Natürlich, ja. Ne? Also du hast den Draufgänger mit Hudson, beziehungsweise den Feigling, der aber immer einen auf dicke Hose macht. Dann hast du die Draufgänger mit Vasquez und Drake. Du hast den, ja, der den kühlsten Kopf von allen bewahrt, den Hicks. Du hast den eigentlichen Antagonisten mit dem Carter Burke. Du hast den unerfahrenen Lieutenant mit dem Gorman. Und habe ich noch irgendwen vergessen?
Wie heißt nochmal der Sergeant mit der Zigarre? Ist das
Apone, ja.
Apone, genau.
Der aufwacht und direkt erstmal die Zigarre ins Maul.
Packt. Schön Unterhose, Kapitänsmütze und Zigarre.
Klar.
Dann im Mund.
Natürlich sind die ja auch ein bisschen klischeebehaftet, klar, ne? Aber mit dem Augenzwinkern.
Ich wollte gerade sagen, die sind im Gegensatz zum ersten Teil alle so ein bisschen mehr drüber und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Filmmischer. Also die erfüllen eher so, die sind so typische Filmfiguren. Auch was die Dialoge angeht, muss man tatsächlich sagen, die Dialoge im ersten Film wirken auch ein bisschen authentischer. Die sind ein bisschen so geschliffener und ein bisschen mehr auf, also auf so, die könnten zum Teil auch gut im Trailer benutzt werden, die Sätze. Ne? Die wirken so ein bisschen rausgestellt, was alle sagen. So. Das ist nicht mehr so ein ganz organischer Flow.
Aber es macht sie halt zugänglicher, ne? Dadurch, finde ich.
Einmal das, weil es ist ja wirklich ein großer Cast und du weißt relativ schnell, woran du bist bei den Figuren, was aber auch ganz gut ist, weil die ja später alle so, du hast ja das Großmaul und mit Hudson, aber der kriegt ja nachher auch so eine Szene, wo er dann so mutig ist. Also alle haben immer so ein bisschen so einen Moment, wo das so ein bisschen bricht. Und das ist schon schön. Es macht einfach total Spaß, den allen zuzusehen. Gerade weil die so unterschiedlich sind und man natürlich wissen will, wie reagiert jeder Einzelne mit dieser Alien-Übermacht, auf die nachher stoßen. Also ich finde, das ist eine tolle Entscheidung gewesen, dass aus diesem kleinen Kosmos und dieser Raumstation, dieser Beengten, halt in ein deutlich größeres, ja, Schlachtfeld sozusagen ja, zu versetzen, rüberzusetzen.
Ja, und du hast es eben angesprochen, wirklich alle Figuren, abgesehen jetzt mal von dem Apone, der ja ziemlich früh ins Gras beißt, macht jeder eine Entwicklung durch. Also wurde, also wenn man sich die alle mal in der Hand durchgeht, wurde da penibel drauf geachtet. Und ich denke, das macht den Film auch gerade heute noch so sehenswert, weil wir ja so viel Filme oder aktuelle Filme sehen, vor allem im Blockbuster-Genre, wo du wirklich so Stock-Charaktere hast, ne? Also die, ja, die nur irgendwie für eine Quote da sind, aber nichts wirklich Wichtiges zur Story beitragen und keine Charakterentwicklung haben, oder die Charakterentwicklung bricht einfach ab. Ich meine, du hast hier mit Ripley die größte Charakterentwicklung. Newt macht definitiv auch eine durch, dass sie halt wieder Vertrauen aufbaut. Hicks lernt in die Führungsrolle reinzuwachsen. Bishop ja, beweist quasi
seine Menschlichkeit.
Seine Menschlichkeit und das und straft die Ripley-Lügen, dass Androiden ja doch gut sein können. Der Kater zeigt sein wahres Gesicht am Ende und was er für ein Fiesling ist. Und man muss auch wirklich sagen, Paul Reiser, ey, oh, der ist ja sowas von herrlich in diesem Film. Weil der, mhm, also selten so einen fieseren, sleazigeren Geschäftsmann gesehen, der das aber so gut kaschiert. Der wirkt ja so sympathisch gleichzeitig noch und so vertrauenserweckend. Weil der irgendwie auch so empathisch mit ihr redet und so, aber halt die bösesten und egoistischsten Motive hat. Also ich finde, das ist wirklich klasse. Und Bill Paxton, der halt vom Feigling nachher über sich auch hinauswächst, genauso wie halt der Lieutenant, der auch sein Mann steht und mit Vasquez dann sich eher ehrenhaft in die Luft springt.
In die Luft jagt, ja. Ja, ich finde das, was sie so clever gemacht haben, um nochmal kurz auf den Burke zurückzukommen. Also ich meine, Paul Reiser war ja irgendwie, ich glaube, Stand-Up-Comedian, also als eher so positiv humorvolle Figur bekannt. Aber der hat am Anfang ja auch so Szenen, gerade da, wo Ripley in diesem Board-Meeting ist. Das haben die so geschickt reingeschrieben, wie er sie verteidigt. So, man automatisch denkt, ja, das sind die bösen Corporate Suits und er hilft ihr, er steht ihr bei. Da hat er direkt so einen Stein im Brett bei einem. Mhm. Und auch dieses, ich sag mal, halbwegs gefühlvolle Gespräch, was er mit ihr hat, dann vor allem natürlich im Director's Cut wegen der Tochter der Verstorbenen, ne, das ist so ein bisschen unangenehm. Er guckt dann so auf die Uhr, so, jetzt müssen wir los und so. Das ist wirklich schön gemacht. Also, dass auch dieser, ich erinnere mich schon natürlich nicht mehr, wie man den Twist, dass er dann doch ein Verräter ist, das erste Mal empfunden hat, aber das ist schon ganz gut gemacht. Also, man ahnt es nicht so meilenweit voraus, dass dann irgendwie ein Bruch kommt. Man denkt schon irgendwie, ja, dem geht's da um die Leute auf diesem Mond.
Findste, ja. Also ich hatte beim ersten Mal gucken schon das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem nicht. Also der hat irgendein paar Leichen im Keller. Das ist, der ist echt zu nett.
Ich, ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern an das erste Gucken. Jetzt weiß man es natürlich so, dass das kommt. Aber was natürlich auch noch so eine Stärke an diesem Ensemble von den Marines ist. Also A, natürlich ist es gut, dass die alle so Charaktere sind, weil die natürlich gerade in diesem Wirrwarr, ne, von den ganzen Überwachungshelmkameras und so, sehen die alle irgendwie recht gleich aus. Aber man kann sofort die Stimmen immer irgendwie erkennen. Die sind sehr unterschiedlich. Aber was so toll ist, dass die ja alle mit so dicken Eiern da reingehen. Das macht es ja umso schöner zu sehen, wie die dann alle halt nach und nach dann halt draufgehen und halt sehen müssen, okay, dass sie sich grob getäuscht haben. Das macht's ja umso faszinierender. Das zeigt auch nochmal die Stärke von den Aliens. Wobei man natürlich sagen muss, die verlieren natürlich auch durch diese Übermacht und dadurch, dass die schon mit Waffen getötet werden können, verlieren die einzelnen Aliens natürlich so ein bisschen an, wie soll ich sagen, Gefahr. Ne? Das ist, du hast nicht mehr so dieses Übermonströse, was das Alien im ersten Teil gegen die relativ wehrlose Crew dann ausstrahlt.
Ja, wenn du es mal weiterspinnen möchtest, stehen die Aliens ja eigentlich nur für den Viet Cong dann in dem Fall, ne? Und es, ja, also die Amerikaner sind ja damals auch mit breiter Brust und mit großer Waffenpower in den Vietnamkrieg gezogen und haben gedacht, ja, das Land, das befreien wir mal schnell.
Ein paar Wochen
sind wir in Nordvietnam und dann helfen wir den Südvietnamesen mal und dann, ja, und dann treffen sie auf eine, Anführungszeichen, neue Spezies, die ihr Terrain perfekt im Griff hat, durch den Tunnelbau und so weiter und so fort. Also ja, die Parallelen sind definitiv da, ne? Und ich meine, ich weiß nicht, wie es in den USA in den 86er Jahren war, aber ich glaube, dass das immer noch ein großes Thema war, da der Vietnamkrieg so die Nachwehen. Und ja, die Marines werden ja wirklich auch ganz schön kritisch da gezeichnet, ne? Also total überheblich.
Ja, und totale Waffennarren auch, ne? Ich meine, guck mal, was die für auch die riesigen Phallus Gewehre, die da, ich glaube, Vasquez hat ja dann dieses Gewehr, was man nur durch so eine Schlaufe überhaupt halten kann, also was über die Schulter gespannt ist. Diese riesige, was auch immer das für eine Kanone ist.
Ja, das war ja eine Mischung aus einer Steadicam. Also die, ich glaube, die hat irgendwie so 50 oder 60 Kilo gewogen, diese Waffe, diese. Und dann haben die, den Backpack vom Steadicam-Operator damit irgendwie gekoppelt. Ne? Das war ja auch eine coole Idee. Also ich weiß gar nicht, wie heißt die denn nochmal? Also, wie heißt denn nochmal die Waffe, die man, die Marines alle haben? Dieser Sound, das Sounddesign ist ja auch total ikonisch, wenn die Waffe feuert.
Ich will irgendwie Pulse Rifle oder sowas sagen, aber das stimmt. Ich weiß es.
Komm, wir recherchieren mal
kurz. Wir müssen gleich mal den Computer fragen. Ja, aber das ist so schön eben, also wie die Waffen halt auch so, also es ist ja gleichzeitig so auch so eine Faszination, wenn man sieht, wie die ganzen Waffen dann so beladen und so, und das ist ja schon auch irgendwie geil, ne? Das spricht ja so die niedersten Instinkte an, dieses ganze Militärgehabe. Und ja, wie gesagt, es ist halt einfach schön, wie das dann alles so auseinanderfällt und Ripley als Zivilistin diejenige mit dem kühlen Kopf ist, ohne gleichzeitig, und das haben wir auch schon im letzten Teil besprochen, auch hier wieder super gut geschrieben, super gut gemacht. Sie hat Plan, aber sie hat trotzdem Angst. Und es ist alles irgendwie so, ja, sie folgt so ihren Instinkten, aber sie ist nicht überheblich. Ne? Und du hast nicht nie das Gefühl, so, die kann wieder alles und sie weiß alles. Ne? Also auch da wieder perfekte Balance zwischen einer starken Frauenfigur oder starken Heldenfigur und einer verletzlichen Figur. Gerade auch durch Newt natürlich dann in Kombination.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, die heißt Pulsgewehr. Ich habe gerade mal nachgeschaut.
Ja, dann ist es, dann ist es die Pulse Rifle.
Smart Gun. Die kann man ja auch in diversen Videospielen, wer sie gespielt hat, dann in der Hand halten. Dann ist man direkt, fühlt man sich direkt wie so ein Colonial Marine.
Ich habe ja eben von dieser Übermacht der Aliens zu sprechen. Wie findest du denn das Alien-Design, wo wir jetzt auch gerade so ein bisschen zum Design-Thema reden? Weil das hat sich ja ein bisschen verändert zum ersten Film.
Ja, da müssten wir jetzt wieder tief eintauchen in die Alien-Lore, wo wir jetzt nicht so ganz verwurzelt sind. Aber es gibt ja verschiedene Aliens, ne? Und ich glaube, das Alien, also jetzt nach rückblickend, ne, wird das Alien im ersten Teil, ist das dann, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so ein Kämpfer oder Fighter wie die jetzt im zweiten Teil, weil die ja nochmal ein bisschen anders aussehen. Die sehen so ein bisschen flinker, dynamischer aus. Die können auch klettern und springen von der Decke runter. Wo ich mir gedacht habe, in der 4K-Version, warum haben die Wires, an denen die hängen, nicht retuschiert? Die siehst du immer noch, wenn die da so runterspringen.
Die sieht man, okay. In der HD-Version ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Doch, aber die sieht man auf jeden Fall, volle Kanne.
Okay.
Ja, die sind halt leider überhaupt nicht mehr bedrohlich. Aber ich glaube auch bewusst, weil man sie vielleicht auch schon kennt und dann nicht mehr so glorifizieren muss wie im ersten. Aber dafür bekommt ja die Alien Queen viel mehr Platz eingeräumt. Und das Design und die Idee ist natürlich sehr, sehr toll, weil sie auch nochmal dem Ganzen was Neues hinzufügt und den Aliens halt nochmal so eine neue Ebene gibt. Wie funktionieren die? Die funktionieren so ein bisschen wie Insekten. Du hast eine Königin, die den Laden schmeißt, und die Kämpfer, das sind alles nur Drohnen. Und vielleicht sind es ja nur Drohnen, vielleicht heißen die auch Alien-Drohnen.
Ich glaube, die heißen tatsächlich auch Alien-Drone, und die haben ja auch ein etwas, also die sind flinker, aber haben gleichzeitig so ein bisschen kompakteres, also käferartigeres Aussehen. So auch die Köpfe, ne? Die sind nicht mehr so ganz lang geschmeidig gezogen, sondern wirken so ein bisschen insgesamt robuster. Und ich glaube, das sind wirklich irgendwie Drohnen, die dann halt so zur Bewachung des Nests existieren, wie auch immer die entstehen. Ich meine, diese ganze Entstehungsgeschichte, wir sprachen im letzten Teil ja auch über diese Deleted Scene mit den eingesponnenen Dallas, der sich zum Ei entwickelt und so weiter. Das ist ja, passt ja alles nicht so richtig zusammen. Da kann man wirklich extremst tief eintauchen in irgendwelche
Lore-Geschichten. Ja, aber die hatten ja alle denselben Wirt. Die hatten ja auch alles Menschen als Wirt, ne? Weil später haben wir ja Hunde und Ochsen, dann sehen die Aliens da schon nochmal ein bisschen anders aus.
Ja, oder wie ein Predator. Zum Beispiel auch. Ja. Leider auch. Ja, aber ich finde das, also ich stimme dir auch zu, es verliert so ein bisschen an, also die Monster an sich so als Einzelne verlieren an, ja, so ein bisschen an Kraft als Horrorfiguren. Und es ist weniger, es ist wirklich eher so ein bisschen Terror, was der Film da hat, als Horror, ne? Weil halt nonstop, da passiert ja nonstop was, ne? Die sind ja immer unterwegs, immer auf der Jagd, immer explodiert irgendwas, irgendwer fällt runter und so weiter. Das ist ja wirklich so Nonstop-Action mit relativ wenig Atempausen. Aber wenn, dann gut gesetzt. Sonst sind es wirklich gute Momente, um wieder Luft zu holen, so ein bisschen.
Ja. Findest du den Film heute noch an irgendeiner Stelle gruselig? Oder? Weil der Film hat ja auch diverse Jumpscares wieder drin. Ich finde, die kann man viel besser antizipieren, wenn man den Film das erste Mal sieht, als bei Alien, also als beim ersten Teil. Wenn ich da allein an die Einstellung denke, wo sie zum Schluss auf der Narcissus ist und das Alien sich dann da in dieser Wand versteckt hat und dann du siehst es die ganze Zeit, auf einmal kommt diese Klaue da raus. Du hast halt hier einen der fiesesten Jumpscares, eigentlich immer noch der, wo sie im Alien-Nest sind und dann die Frau, die hat mich immer paralysiert, die fand ich damals immer spooky. Die Frau, die einfach nur sagt, kill me, kill me. Weil die halt einfach auch maximal käsebleich ist. Und aber findest du ihn noch gruselig, den Film heute? Oder?
Also die gruseligste oder die spannendste Szene ist eigentlich, würde ich sagen, die das erste Mal, wo die mit den Helmkameras so durch die Station das erste Mal gehen, wo du auch wirklich dieses Piepen wieder hast, ne, und dann kommt ja auch besagte Frau dann irgendwann. Ich glaube, ein Problem, wenn man das so nennen möchte, ist halt einfach, dass du die Figuren gar nicht isoliert hast, bis auf Ripley ganz am Ende, die dann alleine dann ins Nest steigen muss, wo dann auch der Spannungsbogen relativ hoch geht wieder, wo sie dann alleine mit dem Flammenwerfer da durchgeht. Sonst sind die ja immer in einer Gruppe unterwegs, also da ist dann wirklich eher der actionlastige Teil deutlich höher. Aber ich finde, man hat immer so zumindest so eine leichte Anspannung. Ich finde übrigens, fieser Jumpscare ist auch der mit dem Facehugger in der Teströhre oder wo auch immer der da drin
oder
ist.
Oder auf Burke da, den Burke
einmal. Wo plötzlich sich so an die Scheibe dran.
Einmal facehuggen möchte.
Genau.
Aber so. was leider total jetzt nochmal so ein bisschen entzaubert hat, und das liegt wahrscheinlich auch einfach an diesem knackscharfen Bild. Und ich habe den Film halt in der 4K-Version auf einer Leinwand gesehen und in HDR. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wenn die in dieses Alien-Nest da gehen, in dieser, das ist der Kühlraum oder von dem Reaktor oder so, ne? Deswegen dürfen die auch die Waffen da nicht abfeuern.
Auch übrigens ein schöner Kniff.
Ja, clever halt, ne? Also du musst, hätten sie von Anfang an feuern dürfen, hätten sie vielleicht die Aliens da alle frisch gemacht, ne? Aber das war damals auf der DVD so dunkel und du hast so wenig gesehen und dadurch hat der Horror viel mehr im Kopf stattgefunden. Und wenn das alles so perfekt ausgeleuchtet ist, das HDR, und dann, ich habe Details erkannt, die habe ich vorher nie gesehen. Und das hat dem Film tatsächlich, vielleicht verklärt man das, weil man den halt dann gruseliger in Erinnerung hat, aber es hat den nicht so gut getan. Muss ich echt sagen. Fluch und Segen zugleich, diese hohe Auflösung. Also ich meine, wir können ja generell mal über die 4K-Version sprechen. Du hast nicht so viel von der gesehen, oder?
Nee, ich habe nur die so ein paar Ausschnitte gesehen, wo es darum ging, dass die halt durch künstliche Intelligenz überzeichnet wurde und ein bisschen enhanced und nicht zum Guten, so hieß es. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es jetzt das letzte Mal beim Gucken in ganz normal in HD gesehen, nicht mit HDR. HDR ist ja eh manchmal so eine Sache, dass man da manchmal je nach Beamer, je nach Fernseher, je nach Konsole, worüber man das auch immer abspielt, ne, gerne mal so eine überhöhte Helligkeit zu sehen.
Ja, so ein flaches
Bild
halt.
Es ist wird flach, genau. Da muss man so nachjustieren, so extrem. Aber wie war denn der Eindruck? Also kannst du das nachvollziehen, was dann bei YouTube gerne mal oder bei Kritikern gesagt wird, dass die Fassung wirklich irgendwie so ein bisschen kaputt überarbeitet wurde?
Also ich habe im Vorfeld auch einiges gelesen und das wurde ja sehr kritisch gesehen. Ich muss sagen, ich war eigentlich positiv überrascht. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ich hatte den sehr blau in Erinnerung, den Film. Also ja. Da wurde viel mit so Michael Mann Blautönen gespielt. Und die Blu-ray war auch deutlich, hatte deutlich mehr Blauanteile und jetzt hast du hier bessere Hauttöne und mehr Cyan drin. Also das Blau haben sie deutlich reduziert. Ja, das angesprochene HDR tut der Atmosphäre auf jeden Fall nicht gut, weil du einfach zu viel erkennst und die Schatten halt nicht mehr krass, also 100% schwarz sind so gesehen, weil irgendwie alles total gut ausgeleuchtet ist und ja, der Film wurde ja damals auf total empfindlich, lichtempfindlichen Film gedreht und hatte super viel Rauschen und ganz viel Filmkorn dementsprechend. Und das wurde durch die 4K-Version quasi komplett ausgelöscht. Also nimmst du dem Film halt schon einiges von seiner DNA und durch diese digitale Rauschreduzierung mit der Hilfe von einer künstlichen Intelligenz, wie du schon gesagt hast, ne? Die ist so stark, dass die Gesichter teilweise schon so ein bisschen wachsig aussehen. Und du siehst halt wirklich so gut wie gar keinen Filmkorn mehr. Und
das sieht dann wahrscheinlich irgendwie digital aus, ne? Nach einer digitalen Produktion, oder?
Ja, genau. Und das entzaubert den Film halt total. Das finde ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite siehst du in manchen Naheinstellungen, von Ripley beispielsweise, also so stark die Poren, das ist schon fast zu scharf, wo du dir denkst so, also manchmal reicht HD auch einfach aus, so.
Ja.
Und dann hat dadurch halt nicht mehr das Gefühl, dass man sich einen Film anguckt, der fast 40 Jahre alt ist. Und wir sind ja auch beide auch kleine Nostalgiker und schon so sehr retro und wissen Film sehr zu schätzen. Und wenn man das so betrachten möchte, dann geht hier definitiv einiges flöten. Das muss man schon so sagen. Aber es ist beeindruckend, was die KI da stellenweise rausgeholt hat. Aber manchmal auch ein bisschen komisch und nicht so ästhetisch. Also ich mag auf jeden Fall die dunkle, nenne ich sie jetzt mal, Blu-ray-Version oder blaue Blu-ray-Version lieber. Und habe dann lieber so einen starken Kontrast als so ein flaches Bild, wo ich wirklich alles erkennen kann und gar nichts mehr so im Ungewissen ist.
Ja.
Und man kann natürlich auch Details erkennen. Da sieht man halt auch wiederum, was der Film nicht so gut gealtert ist, was auch die Effekteinstellung von dem Dropships angeht. Also man sieht halt in einer, wenn diese Flügel da so aufgehen, ne, links und rechts, wenn das Dropship von der Sulaco runtergeworfen wird, dann siehst du halt einfach so ein Püppchen davon als im Cockpit.
Als Piloten.
Ja, und das sieht halt schon so ein bisschen billig aus. Also hätte man da so eine Rear Projection genutzt, wie er das in The Abyss gemacht hat. Also so kleine Kameras haben die ja eingebaut damals in diese kleinen Mini-U-Boote.
Ja, also Projektoren, ne?
So Projektoren, genau. Dann wäre das nochmal besser gewesen. Aber ich kann mich noch dran erinnern, es gab so eine mega schlechte Einstellung, wo Ripley das erste Mal in diesem, wie heißt die, Cargo-Roboter zu sehen ist. Ja. Und dann siehst du halt, sie ist halt total schlecht freigestellt vor so einem Bluescreen oder so. Das sah mega billig aus. Und das haben die, glaube ich, hier in der 4K-Version nicht in der Fäkalversion, in der 4K-Version restauriert. Das sah man schon. Also die Ränder, die Freistellungsränder, die sahen schon ein bisschen besser aus. Die hat man in Alien deutlich mehr gesehen.
Aber das ist super interessant, weil wie gesagt, ich habe es in der normalen HD-Version gesehen und da sind mir diese Sachen, vielleicht wirklich, weil die dunkler ist, gar nicht so aufgefallen. Also ich finde es gibt diese Stelle mit der Rear Projection, wo die vor dem abstürzenden Raumschiff wegrennen, die schon ziemlich gut ist, aber wo man irgendwie einfach trotzdem das Gefühl hat oder merkt, okay, die rennen von einem Screen gerade weg. Ansonsten ist mir da auch diese, was du jetzt gesagt hast, von diesen Fäden oder wo auch immer die runtergelassen werden, das ist mir alles nicht aufgefallen. Also ich war immer noch relativ beeindruckt, wie gut das alles funktioniert.
Ja, wie toll das Match mit der Rear Projection, vor allen Dingen im Finale, wenn da alles in die Luft geht. Also dieser Mix zwischen On-Set und dann, wenn Ripley vor Rear Projection steht und im Hintergrund alles in die Luft fliegt, das sieht schon seamless aus. Also das muss man schon sagen.
Die finde ich auch. Die ist richtig gut. Also einfach wie die auch mit Wind und mit wahrscheinlich dann irgendwie mit irgendwelchen starken Strahlern gearbeitet haben, wo die dann irgendwelche Folien vor, das sieht ja richtig aus, wird irgendwie alles total heiß auch sein dann.
Ja.
Das ist schon wirklich irgendwie ziemlich gut und ich muss auch sagen, ich bin also wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei Effekten sind, ich muss immer noch sagen, der ganze Part mit der Alien Queen, von Fahrstuhl runterfahren bis am Ende wieder Fahrstuhl hochfahren sozusagen, ich finde das so unfassbar, auch wie diese Figur, also wie diese Puppe von der Alien Queen, wie die aussieht, auch im Finale. Das ist
alles in Camera.
Irrsinn. Alles in Camera, ja, alles andere. Die war ja an so einem Kran oder so einem Gabelstapler irgendwie dran.
Und zwei Leute waren in der drin und haben die gesteuert auch.
Ne? Genau, dann wahrscheinlich irgendwie das Maul gesteuert, Arme separat gesteuert. Und natürlich auch clever durch bestimmte Kameraperspektiven Sachen versteckt. Mhm. So, du siehst ja nie so in Gänze so rumlaufen, sondern immer nur so mal einen Fuß, mal dann irgendwie so einen Oberkörper. Aber dieses Vieh, ich finde dieses Design von dieser Alien Queen ist einfach immer noch ungeschlagen. Also es gibt kaum ein Monster, was ich irgendwie besser finde als dieses unangenehme, widerliche Vieh. So, das ist wirklich großartig. Kann ich mir immer, also die Szene, wenn du mir die vorsetzt, ich guck mir die an.
Findest du die Queen besser als den normalen Xenomorph oder das normale Alien? Ja?
Ja. Ja, ich finde die, die gefällt mir weil die als Kontrast zu den normalen Aliens funktioniert die halt so super. Weil du am Anfang hast ja, wo die da noch diesen widerlichen Korpus, diesen Schlauch hat, wo die Eier rauskommen, wo man denkt, okay, die ist da irgendwie sozusagen fest installiert, so an der, in dem Schleim. Und wie die sich dann löst, so, das ist einfach, und weil die halt einfach dieser Größenunterschied, ne, wenn man die das erste Mal sieht und dieses Geräusch, dieses
was die da Fauchen macht, auch, ne?
Dann sieht die, diese Fauchen, wenn die Zähne rauskommen, die ist ja so schleimig. Und die setzt einfach nochmal diese Schippe, die draufsetzt als Vieh. Also ich glaube, als man das erste Mal gesehen hat oder damals im Kino, da muss man wahrscheinlich, dass man wahrscheinlich ausgerastet, weil das einfach so ein Sprung nochmal ist in allem, was so die Aliens vorher ausmacht. Also ich finde das wirklich, wirklich, komme ich ins Schwärmen bei dem Vieh.
Ja, es wird ja auch ganz gut angeteased, weil es ist auch, glaube ich, wieder eine Szene, die rausgeschnitten wurde in der Kinofassung, wo Hudson dann sagt, dass die halt wie so ein Bienenstock funktionieren. Mhm. Vielleicht gibt's ja die große Königin, die den Laden schmeißt, ne?
Ja, dann, die Ameisen- und Bienendiskussion.
Ja, genau.
Man sagt dann irgendwie wie Ameisen und
ja, genau.
Genau, ja, genau. Vielleicht gibt's eine große Königin, die es dann halt auch gibt.
Ja, die
ist. Das ist so eine tolle Idee. Ich finde dieses Weiterdenken von, also ich habe mich, man fragt sich ja nie, woher kommen die Aliens im ersten Film? Das sind halt Eier. Aber es ist schön zu sehen, okay, es gibt auf jeden Fall ein Vieh, das die Eier legt. Ich interessiere mich jetzt nicht dafür, woher die Queen kommt oder ob es einen Queen-Facehugger gibt und so, ist mir alles egal. Aber es ist eine tolle, was der Film ja eh ist, der Film ist eine tolle Weiterentwicklung von den Elementen aus dem ersten Film. Also es wird überall so eine Schippe draufgesetzt.
Genau das, was ein Sequel sein sollte, eine Weiterentwicklung. Man muss nicht immer eine Schippe draufsetzen. Das hat zum Beispiel Empire Strikes Back ja auch nicht gemacht. Aber es hat die Story halt super weiterentwickelt und den Figuren viel mehr Tiefe gegeben. Vor allen Dingen Luke auch, ne? Der ja eigentlich nur so ein Cardboard-Character war, der die klassische Heldenreise so durchlebt. Und das war's dann halt. Mhm. Ne? Also der war ja total austauschbar im ersten in Krieg der Sterne. Ja,
der Jüngling, der die Prinzessin rettet.
Genau.
So.
Und aber es ist vielen schwer gefallen, gute Sequels zu machen, ne? Also, es ist ja wie so eine Krankheit. Und wenn, Krankheit ist übertrieben, aber es ist ja, ja, es ist schon ein Phänomen, dass, wenn man Cineasten fragt, so was sind so die besten Fortsetzungen, dass Aliens auf jeden Fall irgendwo da immer landet, ne? Also, oder zumindest häufig genannt wird, definitiv.
Ja, du hast im Grunde immer den zweiten Paten und Aliens und dann kommt vielleicht noch Terminator. So, und dann wird es oft dann dünn. So bei, also auch vor allem Fortsetzungen, wo Leute dann sagen, und das ist bei Alien. Und bei Terminator auch natürlich eine Geschmacksfrage, weil die Filme natürlich so ein bisschen tonal auseinandergehen und vom Stil. Aber für viele halt Fortsetzungen sind, die besser gefunden werden als der Erstling. Je nach Präferenz.
Je nach Präferenz, Stimmung. Ja. Das werden wir später klären. So.
Genau. Aber wie gesagt, dieses Sachen erweitern, auch dieser auch die Nutzung von Ash als wie heißt der Lars Henriksen? Von Bishop. Bishop als Figur, die so ein bisschen drauf aufbaut, auf der Figur von Ash im ersten Teil, ist halt auch ein cleverer Schachzug, weil man natürlich auch da denkt, so, wer weiß. Ne? Es gibt ja auch da diesen kurzen Moment, wo man denkt, Bishop haut ab mit dem Flugzeug oder mit dem Cruiser oder wie auch immer das Ding da heißt, mit dem er dann später wieder landet. Dann denkt man so, ah, hat er sie doch hintergangen, aber dann kommt er wieder. Also da wird mit der Erwartung auch wieder
gespielt,
so ein bisschen gebrochen, gespielt. Ne? Das ist so, und das gefällt mir halt wahnsinnig gut.
Ja, definitiv. Aber lass uns mal kurz über die Kamera und über den allgemeinen Look nochmal sprechen. Vor allen Dingen im Vergleich zum Vorgänger von 1979. Was ist da deine Präferenz?
Wir haben beim letzten Mal bei der Besprechung von Alien gesagt, dass da sehr, sehr viele Einstellungen sind, ein Großteil der Einstellungen, die aussehen wie so Kunstwerke. Also wirklich wie so, kannst du einrahmen.
Every so frame a picture.
Die zweite Einstellung, genau, jede zweite Einstellung. Das hat der Film nicht mehr so sehr, finde ich. Das ist so, ich finde, die Kamera ist in über weite Strecken, würde ich sagen, also es gibt keine schlechten Bilder oder so, aber die ist sehr funktional. Würde ich sagen, die überträgt das, was gezeigt werden muss, überträgt die perfekt. Aber es sind eben nicht mehr so sehr diese Stillleben, so, ne, die man hat, was natürlich auch am Ton des Films liegt. Der hat natürlich auch eine höhere Schnittfrequenz und ein schnelleres Tempo. Aber die Kamera fällt, ich sag mal, die fällt weniger auf. Wenn die Kamera auffällt, das ist mal so negativ. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, das ist weniger, es sind weniger auffällige Bilderwelten, Szenarien, sondern die ist ein bisschen, ja, funktionaler, würde ich sagen, bei Aliens.
Ja, trifft's ganz gut, oder pragmatisch, könnte man vielleicht noch sagen.
Gutes Wort, pragmatisch, genau. Aber durchaus positiv, ne? Also so, aber es ist halt, es hat nicht so diesen, Alien wirkt ein bisschen künstlerischer.
Auf jeden Fall,
vielleicht.
Ja.
So vom Design her. Auch diese ganze Verschnörkelung und das Giga-Design vom Raumschiff, das findest du da natürlich so vereinzelt wieder, aber nicht mehr so, ja, so stark. Das auf jeden Fall.
Ja, und dazu kommt natürlich auch wieder das leidige Thema, was mich ja immer stört bei Kinofilmen, dass James Cameron sich gegen anamorphische Linsen, also gegen CinemaScope, entschieden hat. Und das hätte ich gerne mal gesehen, so ein Aliens in Breitbild. Boah, fände ich, glaube ich, noch mal ein bisschen geiler, muss ich sagen. Also da bin ich halt einfach auch irgendwie Purist, was das angeht. Aber ich mag dieses Format einfach nicht. Das hat für mich immer...
Was Fernsehhaftes.
Was Fernsehhaftes, ja. Also,
ja, aber bei Alien 2, ich weiß es nicht so genau, weil du natürlich viel irgendwie durch dieses, wenn ich sage, Fernsehformat, dieses ein bisschen schmaler, auch mehr Beengungen hast. Und eben nicht so diese Weiten, ne? Das ist ja immer schön bei so weiten, großen Aufnahmen, ne, von irgendwie Landschaften und so. Und hier bist du wirklich in dieser engen, eingeengten, teilweise klaustrophobischen Welt. Das habe ich noch nie vermisst bei Aliens, muss ich sagen.
Ich glaube, es war tatsächlich auch eine Kostenfrage, wenn man sich nochmal durch diverse Making-ofs durchwurschtelt. Es gab ja damals auf der DVD ein richtig geiles, ich glaube 3 Stunden lang war das, Superior Firepower heißt das, glaube ich. Hätte ich mir gern nochmal vorher angeguckt, aber die liebe Zeit, du weißt es ja, ne? Du kannst ja ein Lied von singen.
Natürlich.
Leider nicht geschafft. Aber auf jeden Fall große Empfehlung für die, die Interesse dran haben oder die, ne, die Aliens auf Blu-ray oder was auch immer haben und sich denken so, oh, da jetzt kriege ich aber nochmal Bock, das Making-of zu gucken, macht es, das ist super spannend und auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe halt noch so ein paar offene Fragen, die ich auch so ein bisschen, ja, so mal als Kritik in den Raum stellen möchte, so, Also jetzt nicht so reißerisch, wie dass man sagt, jetzt der Film hat ja massive Plotholes und wird jetzt irgendwie komplett zerrissen. Aber was ich mich halt schon gefragt habe, ist, und wann kam der Director's Cut zu Alien nochmal raus? Weißt du das noch?
Weil zu Alien oder zu Aliens?
Nee, zu Alien. Weil in Alien, im Director's Cut, gibt es ja die Szene, wo Ripley das Nest entdeckt, wo Dallas eingesponnen ist. Und das Nest sieht ja so aus wie das Nest, was sie da in der Kühlkammer finden. Da müsste ja Ripley, sie wird ja dann gefragt, so Ripley, hast du eine Ahnung, haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Und so, nein, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Weil wenn der Director's Cut Kanon ist, dann müsste sie eigentlich erkennen, dass das vermutlich was ist, wo die Aliens ihre Wirte einspinnen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist natürlich die Frage, ist der Director's Cut irgendwie Kanon, vor allem dieses zu Eiern werden? Ne? Es ist natürlich die Frage, können die zu Eiern werden? Aber warum gibt es dann eine Queen oder werden die nur dann zu Eiern hergestellt, wenn es keine Queen gibt? Da gibt es ja auch diese Diskussionen drum. Das habe ich mich noch nie, ist mir noch nie aufgefallen, so, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der Film einfach wirklich auf der Kinofassung, also die Fortsetzung auf der Kinofassung des ersten Teils basiert.
Ich habe gerade mal geschaut, der Director's Cut wurde das erste Mal 2003 präsentiert, also kam dann nochmal in die Kinos. Also kann Ripley es nicht gewusst haben, aber jetzt rückblickend hätte sie es wissen müssen, ne? Also wenn man dann den Director's Cut jetzt mal so ein bisschen Nitpicking machen möchte. Mhm. Aber ich habe mich auch trotzdem mal gefragt, wie Burke so easy den Facehugger freigelassen hat. Also der kriegt ja, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so viel auf die Kette. Der muss doch diesen Tank, wo der festgehalten war, also es ist zwei Tanks, muss der ja irgendwie da reingeschmissen haben zu Ripley und Newt und dann die Waffe hat er rausgenommen und abgeschlossen, ne?
Ja, das sind ziemlich viele Aktionen, ne?
Ja.
Die man hintereinander,
die man den zumal
die Facehugger, ich meine, das stimmt, die Facehugger sind ja auch super aggressiv, also die gehen ja sofort auf alles los, was in der Nähe ist. Übrigens, aber mal abgesehen davon, ist das eine geile Szene.
Ja, natürlich, so, ne?
Also
natürlich.
Diese Facehugger sind ja sowieso das Fieseste, was man je erdacht hat. Das ist wirklich ein toller Moment, aber ja, gute Frage. Wie hat er den da rausgefischt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch, habe ich auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich habe das auch, das ist immer so lustig. Ich bringe das auch erst immer total spät mit dem Burke so in Verbindung, so richtig. So, aber klar, dass er das war. So. Ja. Ich weiß es nicht, wie er das gemacht hat. Vielleicht mit einem Stock rausgeangelt, indem er sich so festgeklammert hat, dann reingeschmissen.
Aber was mich wirklich ein bisschen geärgert hat und wo ich dachte so, ey, das ist wirklich dämlich, dann kann der Film halt nicht so laufen, wie wir es dann sehen. Aber warum? Das sind ja alles schlaue Menschen, denkt man, ne? Die Marines und die Ripley und der Burke. Warum haben die niemanden auf der Sulaco zurückgelassen? Warum, das Schiff fliegt da im Autopilot dann da vor sich hin und die vertrauen da komplett auf die Technik. Das ist schon ein bisschen fahrlässig, ne? Weil die hätten ja, eigentlich hätten sie da einen, machen sie bei Prometheus ja auch. Und Prometheus ist extrem dumm.
Fahrlässigkeit der Film.
Ja, genau. Ne? Also ist der Captain ja auch noch auf dem Schiff drauf. Mhm. Dann hätten sie halt auch so das andere Dropship dann darunter geschickt. Da hätte man das vielleicht anders auffangen können, aber das ist schon ein bisschen dumm, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, da hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, so, es ist so, es muss einen Grund geben dafür, ne, dass die so abgeschnitten sind.
Ja, überleg mal, das würdest du doch niemals machen. Hm. Naja.
Per Fernsteuerung. Ist ein bisschen, ja, also eigentlich, wenn müsste Ripley diejenige sein, die sagt, das ist eine doofe Idee, aber es müsste wenigstens einen Grund geben, dass es dann trotzdem gemacht wird.
Ja, wir brauchen jeden Mann jetzt hier unten, so.
Ja, jede Frau. Warum auch immer, oder, ja. Oder die sind so überzeugt davon, von ihrer Technik, dass es auf jeden Fall geht. Diese Technikhörigkeit und Waffenhörigkeit, aber ja, in der Tat, das ist etwas strange.
Und letztes Nitpicking. Ich habe mich gefragt, warum die Leute hier von Hadley Soap, LV-426 kolonisiert haben durch diese Atmosphärenumwandler, was ich übrigens eine sehr geile Idee fand und das auch wirklich visuell und das erklärt. Also du musst diese Technik dahinter überhaupt nicht verstehen, aber es wird halt einfach im Nebensatz dann mal genannt. Fand ich super clever und auch wirklich beeindruckend inszeniert. Aber warum haben die Leute nicht vorher mal, wie viele Jahre haben die da gewohnt schon? Warum haben die nicht vorher mal das verlassene Schiff aus Alien da gefunden? Weil es ist ja Burke, der auf Anraten von Ripley oder beziehungsweise durch die Info von Ripley da auf LV-426, da ist so ein Schiff, da ist ein fremder Organismus, dann gibt Burke, ja, weil er so den Nutzen darin sieht, und das ist ja einfach super fies, dass sie ja schon an die Leute da an Hedley's Hope weiter, ne, die sollen das ja mal sich da angucken, diese Stelle, ne?
Ja.
Also, ja, also die hätten es halt vielleicht auch mal vorher sehen können. Naja. Ist ja nicht so klein.
Ja, ja, genau. Das stimmt. Die Frage ist halt, wie viel Einfluss Burke oder die Firma schon bereits darauf hatten, das irgendwie so lange abzuschirmen, bis die Leute da wirklich da dran gehen sollen. Das wurde ja irgendwie extra von denen das so fingiert, dass die da später alle ja, von den Aliens überrannt werden.
Aber Weyland Yutani wusste ja auch erst ab dem Zeitpunkt, wo die Ripley gefunden haben davon. Also es ist ja nicht so, dass die...
Ist das so?
Aber die, ja, weil
ich bin mir... Ja, Ash, nicht ganz sicher, weil
Ash hat ja Instruktionen erhalten, dass sie diesem SOS-Signal nachgehen sollen, also in Alien.
Genau.
Aber ob sie jetzt die genaue Location, die genaue Stelle, wissen sie vielleicht nicht. Die wissen nur, dass es auf dem Planet, ja, keine Ahnung, ne? Oder ob sie da wissentlich Building Better Worlds.
Also ich hatte das also immer so verstanden, dass das wirklich im Grunde, dass die armen Leute, die da das aufgebaut haben auf dem Mond, da wissentlich hingeschickt wurden mit dem Wissen, dass es diese Alien-Eier da gibt oder diese Brut da gibt und die dann wie so eine Art Experiment da denen zum, als ja, so ein Testobjekte, denen da zum Fraß vorgeworfen wurden.
Kann man auf jeden Fall so sehen, ja. Aber so ausgesprochen wird es nicht, ne?
Es wird nicht ausgesprochen, das stimmt. Das stimmt. Es gibt dem Ganzen aber, finde ich, so ein gewisses, also du weißt ja nie genau, was da so passiert ist, ne? Auch dass die Facehugger da in diesen ganzen, in diesen Testgläsern da drin liegen und so weiter, ne? Das ist ja auch irgendwie ganz bizarr.
Ja, aber die liegen ja nur da drin, weil die, die ja wahrscheinlich von den Eltern von Newt.
Genau, abgemacht genau. Wurden da, ne? Aber ja. Das sieht so aus, würde halt irgendwie weiter mit denen getestet halt. Irgendwie,
ja, oder
ne?
Zumindest so also konserviert oder aufbewahrt, ne?
Genau.
Ja.
Übrigens, wo du gerade Eltern von Newt sprichst, die hätte ich definitiv rausgelassen aus dem Director. Also definitiv.
Die Szene?
Weil A, not very good Schauspieler. Ja. So, also alle. So
auch Newt,
ein bisschen
du?
Seltsam. Nee, Newt mal ausgenommen, aber halt die Familie. Also der Bruder ist okay, aber ich finde den Vater auch ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, der so. Und es nimmt total viel vorweg. Ich finde, du darfst Newt nicht vorher schon erzählen. Das ist viel besser, wenn sie das erste Mal als Bedrohung in diesem Schacht rumrennt und dann plötzlich auftaucht. Ich brauche diese Vorgeschichte von ihr halt überhaupt nicht. Das wird alles später erzählt und es macht den Film nicht besser.
Ja, ist entbehrlich, ja, kann man so sehen, ja.
Also diese Überraschung, ne, dass in dieser Alien-Brut halt ein Mädchen überlebt hat, ist halt einfach... Ist halt viel schöner, finde ich so. Es kommt so unverhofft, weil du nicht damit rechnest, dass die überhaupt dann noch auf ihn treffen.
Mhm. Und da können wir eigentlich perfekt die Brücke schlagen zu der Frage, ob der Film mehr Tiefgang hat als der erste Teil. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, ja. Also wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was ist denn eigentlich so die Aussage des Films so ein bisschen. Und ich finde das, wie eben schon angesprochen, so dieses Mutterthema, auch wenn das, ich meine, das ist jetzt nicht der größte Tiefgang, wie das Thema da behandelt wird, aber ich finde einfach dieses Bonding, die Beziehung zwischen Ripley und Newt ist einfach total stark über den ganzen Film. Dieser Antrieb, Ripley bekommt ja eine ganz andere Motivation ab dem Moment, wo sie auf Newt trifft. Und ich finde so die Gesamtstory auch mit diesem Einweben von der Corporation ist einfach nochmal viel stärker, als das im ersten Teil mit Ash als Stellvertreter da war. Würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, der Film ist komplexer, was das betrifft. Es ist nicht so ein, der erste Film hat ja wirklich ein relativ simples Slasher-Motiv und Aliens hat halt, würde ich sagen, so ein bisschen mehr Tiefgang, in Anführungszeichen, was da die Thematik betrifft und die Gesamthandlung.
Ja, der hat auf jeden Fall einen viel größeren emotionalen Kern. Und
das obendrein, ja.
Das fand ich jetzt total schön. Ich habe den Film jetzt auch das auch lang nicht mehr so komplett gesehen. Ich habe den das erste Mal gesehen als Vater. Und da gewinnt der auf jeden Fall auch nochmal eine neue Ebene. Das finde ich ja immer schön, wenn man Filme, also vor allem ältere Filme, immer wieder was Neues hinzugewinnen kann. Mhm. Und das fand ich in dem Thema Mutter sein oder Eltern sein total schön. Also das weiß auch einfach dem Ganzen, also vor allem Ripley, so viel mehr als Figur gibt, weil wir haben es ja in der Alien-Retrospektive auch besprochen. Sie, am Anfang ist sie ja eher so ein Nebencharakter, der so im Hintergrund ab und zu mal so ein paar Dialoge da reinschmeißt und sie entwickelt sich ja dann eher zur Hauptfigur am Ende von Alien. Ja. Und hier ist sie halt von Anfang an die Hauptfigur und sie bekommt dadurch halt wirklich deutlich mehr emotionale Tiefe und das ist halt auch ein Grund, warum man mit den Figuren viel mehr mitfiebert als jetzt im ersten Teil. Weil sie halt dadurch verletzlicher, angreifbarer wirken und das hat Cameron hier auf jeden Fall besser als Dan O'Bannon und Ronald Shusett
Ridley Scott
gemacht. Nee, die das Drehbuch geschrieben haben.
Drehbuch geschrieben haben, ja.
Das definitiv. Und das mag ich auch bis heute lieber an Aliens, definitiv.
Mhm. Ja, und du hast ja vor allem zusätzlich noch die Komponente mit, es wird ja so ganz vorsichtig mit Hicks und Ripley, was auch immer das ist, so eine zarte Bande wird da angedeutet. Die gibt es, glaube ich, auch in der Kinofassung nicht, wo er seinen Vornamen nennt.
Genau.
Wo ich auch denke, hey, warum nicht? Das ist ja total, also, weil er hebt sich ja auch total ab von den anderen Soldaten. So, ne, er ist ja einer, der hat ja so den meisten Plan, aber ist trotzdem einer, der am Ende verletzt ist und verletzlich und auch so eine Wärme gibt. Und ich finde auch, ich mag ja auch Bishop total gerne als Figur.
Mhm.
Der auch, wie hast du ja, glaube ich, eben gesagt, auch so ein bisschen so eine Wärme irgendwie ausstrahlt und so eine Zuverlässigkeit. Und ich finde einfach so dieses, was ich ja total geil finde, ist dieser zerteilte Bishop, der dann Newt festhält und wo die alle am Ende da so, ich meine, er sieht ja super unangenehm aus, wie der da zerpflückt liegt, aber alle so herzlich so beieinander und es ist halt total toll, wie dann der künstliche Mensch, der Androide dann irgendwie so mit einbezogen wird.
Not bad for a human.
Ja, genau. Es ist halt, man fiebert ja auch mit ihm total mit. Also der Moment, ich meine auch der Moment, wo er dann zerteilt wird. Ne,
ja, wo er in diese Röhre da rein muss. Alter.
Ja.
Ein Traum für jeden Klaustrophobiker.
Ja, es gab mal, das wurde glaube ich nicht gedreht, aber sollte wohl eine Szene geben, wo er einen Alien begegnet und dann in Ruhe gelassen wird von dem. Also quasi als künstlicher Mensch. Dass das Alien ihn ignoriert, sozusagen. Ich glaube, es ist nie gedreht worden. Ich glaube, es gibt so Storyboard.
Aber eigentlich eine coole Idee.
Bilder davon. Ja, genau, dass er nicht als, wobei die Aliens ja auch, wenn die Queen hat ihn ja auch zerteilt. Ne? Also wenn er als Gefahr gesehen wird, dann würde er trotzdem platt gemacht.
Aber die Queen springt die ja auch nicht ein, vielleicht. Ne? Das machen ja nur die Drohnen.
Ja, möglich.
Mit Sabba eigentlich? Womit machen die das?
Keine Ahnung, ich will nicht wissen, wo da deren Sekret rauskommt.
Mit Alien Jizz machen die das.
Ja, möglich. Also ich meine, die haben ja genug Schleim, der überall raustropft. Ne? Das ist ja auch in dem Teil irgendwie noch viel mehr. Ne? Der ist ja noch, ich finde ja schon, der ist ja tendenziell noch fieser, so was diese ganze Schleimigkeit und Sabber und allein das Nest am Ende, wie eklig das alles aussieht. Auch die ganzen Eier. Es ist schon wieder ziemlich, ziemlich grandios, wie das gemacht wird. Aber ich habe um da auch noch mal so ein bisschen Nitpicking zu machen, also die Punkte, die du genannt hast, ich kann das nachvollziehen, die sind mir nie so aufgefallen, witzigerweise. Was ich echt beschissen finde, ist das Ableben von Burke.
Das, was sich sieht,
ja,
ne?
Der geht durch die Tür und macht dann so
unbefriedigend.
So, ja. Ende. Unbefriedigend, es gibt da ja, ich weiß, die hast du vielleicht auch schon mal gesehen, diese Deleted Scene, wo er eingesponnen da in dem Nest drin hängt.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ne?
Ja, es gibt eine, und da finde ich leider auch zu Recht rausgeschnitten, wo Ripley dann so auf der Suche nach Newt durch das Nest geht, dann wird sie plötzlich von der Hand gepackt und es ist dann Burke, der halt dann so eingesponnen da hängt. Aber der sieht da aus wie, also der hängt da einfach, also der hat halt überhaupt nicht, es sieht aus, als hätte er sich da vor einer Minute reingestellt, so in diesen Schleim. und sagt dann so, oh Ripley, ich kann es fühlen, es ist in mir drin. Und dann gibt sie ihm, glaube ich, so ein Fernzünder oder eine Handgranate, irgendwas in die Hand. So, um sich selbst dann in die Luft zu jagen, quasi. So, weil sie ihm eh nicht anders helfen kann.
Mhm.
Und ich finde diese Figur, es gibt ja, hast du vielleicht auch gelesen, dieses Gerücht, ne, dass selbst seine Mutter im Kino gejubelt hat, als er draufgegangen ist, weil er so, sie, diese Figur so unangenehm und so widerlich ist. Aber die hätte irgendwie ein anderes Ableben verdient. Also da hätte ich irgendwie gerne so ein bisschen mehr als nur hier Alien macht und fährt den Kiefer aus. Dem hätte man ein bisschen was Fieseres gönnen können, finde ich.
Ja, unterschreibe ich.
Das ist so ein bisschen unbefriedigend. Und ich muss tatsächlich sagen, ich liebe ja das ganze Finale so komplett bis zum Ende. Das Raussaugen der Queen aus der Luftschleuse ist halt so ein bisschen so, ich war schon im ersten Teil nicht so ein Fan davon, ja. weil das da rumbaumelt. Hier wird wenigstens nicht rumgebaumelt, aber irgendwie ist das so ein, das ist okay. Aber irgendwie so ein bisschen was anderes hätte ich mir da schon eher gewünscht. Also ich bin ja kein großer Fan von Alien 4, aber da ist das Ableben des Aliens wenigstens mal richtig kreativ.
Das ist so ekelhaft. Also
ja, aber das ist halt, ne, so will ich, dass der Oberbösewicht irgendwie hops geht. Ja, und wie gesagt, die Queen, die durch das, mal abgesehen davon, dass Ripley eigentlich wahrscheinlich, also dass die da überhaupt rausklettern kann aus dem Schacht bei dem Sog. Na gut. Aber sei verziehen, weil das ganze Finale ansonsten drumherum, also von Fahrstuhl fährt runter bis alle fliehen vom Planeten, ist schon ziemlich geil, muss man sagen.
Also aber auch es ist ganze, eine Kopie von vom ersten tatsächlich, finde ich. Also es ist schon...
Ja, genau.
Das ist schon sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Vor allem dieses Wähnen in Sicherheit wieder... Und dann, genau. dann kommt die Queen dann natürlich, wo ich habe mir immer gewünscht, dass man vielleicht jetzt in der 4K-Version mal sieht, wie sich die Queen da irgendwie dranhängt oder so. Aber man sieht's nicht. Nee. Ja. Habe ich immer gedacht, so, das wäre doch mal.
Ja, so ein bisschen, ne, dass sie da unten dranhängt, ist, aber der Überraschungsmoment ist schon echt gut. Vor allem, weil spielen die auch so geschickt so ein Musikthema ein, wo du denkst so, jetzt könnte er zu Ende sein. Das haben die auch im ersten Teil schon gemacht, ne? Wo Ripley sich dann so auszieht und dann die Musik so beruhigend wird. Also ich meine, das ist auch eine Kopie, aber es ist wirklich perfekt gemacht in dem Fall wieder. Also einfach du fragst dich auch, was kommt denn aus dem Bishop da auf einmal raus? Kommt da jetzt irgendwie so ein Chestburster oder was ist das?
Mhm.
So, das ist wirklich, wirklich gut.
Die mag ich ja, also das können wir eigentlich eine gute Überleitung direkt zur Musik von James Horner machen. Die mag ich ja auch sehr gern. Die sind ja beide sehr, sehr verschieden. Der Score von Jerry Goldsmith und jetzt der von James Horner. Aber dann kommt ja dieses Terrorstück, ne, wo diese Trompeten so ganz schnell sich einen abtrompeten, keine Ahnung.
Ja.
ich bin kein Musiker. Da musst du mir jetzt.
Nein, aber es ist der Fachbegriff.
Ja.
Es ist der Abtrompeten ist der klassische Begriff für diese Art von. Ich weiß, ja.
Wie würdest du bist doch Musiker, du kannst mir das doch sagen. Keine Ahnung, wie das heißt.
Ich weiß nicht. Erzähl mal weiter, worauf du hinaus willst.
Nee, ich mag dieses, weil das so einen totalen Terror vermittelt. Das hast du ja einmal am Ende und das hast du. Einmal, wenn die im Nest dann von den ganzen Aliens da überfallen werden. Und du hast halt dieses, Hyperspace and Resolution heißt das, glaube ich. Das Endstück von dem Soundtrack. Weil es ist halt, der Score passt perfekt zum Film, finde ich. Definitiv. Ja. Aber es ist jetzt kein Score wie Alien, den ich mir mal so zwischendurch anhören kann. Was ich ein bisschen schade finde. Aber James Horner war da ja noch recht frisch, also noch nicht, also hatte schon einen Namen, aber hat auch, glaube ich, dafür seine erste Oscar-Nominierung bekommen. Aber war ja nicht so ganz easy, ne, die Arbeit mit James Cameron, was man gehört hat. Der musste ja, glaube ich, den Score irgendwie so in 2 Wochen oder so komponieren und hat dann Nachtschichten absolviert und hat doch danach gesagt, er möchte nicht mehr mit James Cameron zusammenarbeiten.
Nein.
Wie gefällt dir der Score?
Ich finde, der Score ist, das ist ein bisschen wie mit der Kamera. Der Score bei Alien der hat mehr, ich würde sagen, der hat mehr Persönlichkeit.
Ja, ja. Wenn, und hat, ne, mehr Atmosphäre, also so, auch.
Atmosphärischer, es passt natürlich auch zu diesem ruhigen, dieses, allein dieses Titelthema, dieser langsame Aufbau, dieses atmosphärische, das ist, würde ich auch sagen, deutlich besserer Soundtrack. Ich finde, Aliens ist, ja, genau, wie die Kamera, du hast eben
ein schönes
Wort benutzt. Es ist so ein pragmatischer, es ist nicht, man kann nicht dran meckern, der passt, aber es ist halt so ein bisschen so ein Actionfilm-Soundtrack, der halt, bis auf dieses letzte, ich überlege gerade, wie dieses Stück heißt, weil es gibt dieses Stück, was am Ende, vielleicht meinst du das, ich glaube, ob es Bishop's Countdown ist, das Stück wurde in 1 Milliarde Trailern verwurstet.
Ja, das ist, glaube ich,
ich glaube, es ist Bishop's Countdown.
Achso, das kann...
Wo dann, auch wie Bishop's so Amboss-Geräusch.
Ja. Ne? ja, Bishop's das Countdown ist, heißt das.
In jedem zweiten Trailer, irgendwie From Dusk Till Dawn, ich glaube, irgendwie Alien 3 sogar, irgendwie Minority Report war das drin. Das wird immer und immer wieder in Trailern benutzt, weil das halt einfach wirklich so diesen Terror, ne, immer dieses Steigernde bis zum Titel im Trailer dann aufbaut. Und das ist, würde ich auch sagen, so das prägnanteste Stück. Ich glaube, das eigentliche Alien-Theme kommt ja auch, glaube ich, ganz am Ende nur, ne? Einmal so wieder so ganz leicht aus dem ersten Teil.
Nee, gar nicht.
Dann, sonst hast
er hat das, glaube ich, gar nicht verwurstet.
Ich dachte, kommt das nicht so am Ende, wenn die sozusagen wieder in den Kälteschlaf gehen?
Ja, das ist das, was so auch zu Beginn kommt, der Main-Title.
Ja.
Aber der hat jetzt...
Okay, ich dachte immer, der hat Anleihen von...
Der klingt sehr ähnlich zu Jerry Goldsmith.
Ähnlich, ne? Ja. Ist wahrscheinlich inspiriert so von...
Ja, ja.
Der unterstützt auf jeden Fall der Soundtrack gut, so diesen Terror und diesen Druck die ganze Zeit. Aber der ist nicht ganz so atmosphärisch und wie gesagt, der hat nicht so ganz diese Persönlichkeit, die der Soundtrack des ersten Teils macht. Der ist eigentlich ein perfekter Soundtrack auch.
Ja, ja. Aber James Horner, toller Komponist gewesen. Ist ja leider, weilt ja leider nicht mehr unter uns. Und sie haben sich ja wieder gefunden. Ich glaube dann, James Cameron hat dann seinen vielleicht besten Score zu Braveheart gehört, 1995. Und hat dann gesagt, okay, komm, willst du nicht doch für Titanic zurückkehren? Und dann hat der ja danach nochmal Avatar mit ihm gemacht. Und das war die letzte Zusammenarbeit zwischen den beiden. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon recht viel besprochen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich würde vielleicht höchstens noch die Frage stellen, gibt es ein Lieblingszitat und gibt es eine Lieblingsszene oder einen Money-Shot, den du immer damit in Verbindung bringst? Fangen wir mal mit Lieblingszitat an.
Ja, ich hätte ansonsten noch gefragt, wie du das Schauspiel von Newt findest oder Newt als Figur. Weil du eben, das war ganz interessant, wieder diese Thematik, auch die hatten wir öfter schon mal, dieses, es entwickelt sich ja oft so eine Perspektive auf eine Figur, je nachdem, wie alt man ist oder in welcher Lebenssituation man ist. Hat sich dein Bild von Newt geändert im Verlauf der Jahre?
Nee, eher das Bild von Ripley. Aber ich finde, also, was so die Motivation von ihr angeht, ne, also die Ersatzmutter, oder das, Newt als Ersatzkind anzusehen. Aber ich fand Newt damals, also für eine Kinderdarstellerin gut. Also ich hätte jetzt nicht, also ich hätte mir vorstellen können, dass Carrie Henn auch eine Schauspielkarriere hätte hinlegen können. Also ich fand die definitiv nicht schlecht. Ist jetzt für mich kein Schwachpunkt. Aber die hat sich ja gegen die Schauspielerei dann entschieden. Ist, glaube ich, Lehrerin geworden. Aber die beiden sind immer noch sehr gut befreundet. Das finde ich total schön.
Mhm.
Also Sigourney Weaver und Carrie Henn.
Ja, sie taucht ja auch immer gerne mal wieder auf so Panel-Sachen immer mal wieder, wenn sie Zeit hat, auf. Was ich irgendwie auch sehr charmant finde, so, ne? Dass er dann irgendwie da über diesen einen Film dann mit Michael Biehn zusammen und Lance Hendrickson, sie sind ja auch alle schon uralt inzwischen. Das ist ja auch irre.
Aber ich finde, es wird ja immer diese eine Szene kritisiert, weil die grammatikalisch irgendwie nicht ganz korrekt ist, aber die ist ja total ikonisch.
Ach, mostly
mit dem,
at night, mostly.
Mostly, genau.
Habe ich mich noch nie dran. Das ist doch total, also das gerade das ist doch so ein authentisches.
Ja, ist ja ein Kind so.
Also. Kind, also ja, eben. Also ich habe die Frage nämlich gestellt, weil bei ihr ging es mir so, es ist ja oft so typisch, man will ja gerne, wenn man so jugendlich ist, boah, Kinder im Film, und dann Gekreische und so. Also ich habe die ganz früher
nervig.
So ein bisschen als nervig empfunden. So, weil irgendwann, es gibt so ein paar Szenen, die so richtig dicht aufeinander folgen, wo immer gekreischt wird. Dann verschwindet sie im Schacht, kreischt nochmal und so weiter.
Ja, sie hat ja nachher auch nicht mehr viel zu tun, ne? Dann zieht sie mal den Marinehelm an und macht hier Affirmative für den Daumen nach oben und so.
Genau, ja. Genau. Aber ich finde, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Also jetzt finde ich die durchaus, ich dachte jetzt auch beim erneuten Gucken, so ich habe deutlich, deutlich schlechtere Kinderdarsteller schon mal gesehen. Also die hat so eine Natürlichkeit, die sie mitbringt. Mhm. Das macht sie schon gut.
Ich finde ja vor allem die Szene toll, wenn sie das erste Mal mit Ripley spricht und die ganze Zeit nur stoisch nach vorne guckt und Ripley sie dann schafft, sie irgendwie zu knacken. Und ich glaube, dann fragt sie nach dem Namen von dem abgerissenen Puppenkopf und so. Und dann bewegt sie das erste Mal die Augen, die Newton. Das fand ich eine schöne Szene, weil die muss ja so traumatisiert sein, bis in jedes Mark. Sehr verständlich, dass die halt niemandem da vertraut.
Ich mag vor allem auch, wie sie dann sagt, ach, guck an, unter dem ganzen Dreck ist ja ein kleines Mädchen.
Ja.
So,
ja.
Ne? Und wie Sigourney Weaver, einfach dieser Blick von ihr, sie spielt das so toll. Das sind diese, was ich ja meinte, immer diese kleinen Momente, wo so Pausen mal, so gewisse Atempausen mal sind, ne? Das ist so schön. Es wirkt so authentisch, also dieses Schauspiel von Sigourney Weaver auch im Zusammenspiel mit ihr, ne? Das ist wirklich richtig toll. Und das hat auch gewonnen. Auch das ist mal wieder so ein Ding, was so bei mir gewonnen hat im Verlauf der Jahre, ne, so
total,
dass sie zugewonnen hat.
Und ich hätte mich auch super gefreut, wenn sie dafür den Oscar bekommen hätte.
Ja.
Der Uwe hatte das mal gesagt, dass Sigourney Weaver schon so oft übergangen wurde bei den Oscars. Sie hat ja bis heute nicht einen einzigen bekommen. Ist definitiv eine der besten Schauspielerinnen, die es meiner Meinung nach gibt. Vor allen Dingen in dieser, dass sie sich da behauptet hat, in dieser Macho-Männer-dominierten Action-Welt und so. Das ist schon aller Ehren wert, so.
Ja.
Die Oscar-Nominierung auf jeden Fall total verdient und ja, wirklich ein Novum damals, ne? Also kann man nicht hoch genug anrechnen.
Ja. Jetzt überlege ich gerade, du hast eben gefragt,
Lieblingszitat, ja.
Gute Frage.
Ich dachte, da kommt die jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen. Game over, man! Game over!
Nee,
magst du nicht?
Nee. Ich finde, nein, das ist schon okay, aber das war nie so meins. Ich muss doch immer dran denken, es gibt auf dem Super Nintendo von Alien 3, wenn man da Game Over geht, kommt warum auch immer dann so, Game Over, man. So super schlecht gesampelt.
Ja. Yeah.
So in 4-Bit oder was auch immer.
4-Bit.
Nein, den fand ich immer, der ist schon ein bisschen latent anstrengend. Ich mag, was ich merkwürdigerweise mag, ist Get Away From Her, You Bitch.
Ja, klar.
Von Sigourney Weaver. Das ist ja und das funktioniert nur, weil sie sagt das ja nicht cool. Ne? Oft funktionieren so Dinger nicht, weil das mit so einer überhöhten Coolness gesagt wird. Aber hier ist das wirklich so eine Frustration, so ein Hass, der so gut rüberkommt. Also das mag ich echt gerne, diesen Schluss.
Wie eine Mutter, die um ihr Kind kämpft, ne?
Ja, genau, so eine Löwenmama. Aber auch, wie sie diese ganze Tür öffnet dann und dann, wie sie dann diesem Roboter-Ding rauskommt.
Das ist einfach nur geil.
Schon ganz schön geil.
Das ist einfach nur geil.
Also dieser Film, der hat halt nicht diese, wie ich am Anfang sagte, diese eine ikonisch, das war das Wort, was mir am Anfang mal gefehlt, diese eine ikonische Szene wie den Facehugger oder den Chestburster. Aber der hat so viele Momente, wo man einfach sagt, das ist ganz schön geil.
Yeah.
So, die sich so aneinanderreihen. Ne? So, der ist so eine Aneinanderreihung von, also ich muss auch wirklich sagen, es fällt mir schwer, so eine Favoritenszene zu nennen, weil der Film von vorne bis hinten aus ziemlich geilen Setpieces besteht. Also es gibt keinen Moment, wo ich jetzt sagen würde, boah, wenn die Szene kommt, die spule ich vor oder die langweilt mich jetzt so. Hat der eigentlich für mich nahezu gar nicht.
Ich finde, es gibt eine Einstellung, die ich bis heute extrem geil finde und das ist auf jeden Fall einmal die du gerade erwähnt hast, wo sie halt in dem Lader oder Roboter da rauskommt.
Powerloader,
so, irgendwie so. Einmal die und ich finde die Einstellung, die auch in allen möglichen, wenn du dir Reviews dazu anguckst oder Trailer nachträglich, wenn Newt unten in dem Wasser ist und hinter ihr aus dem Wasser dieses Alien rauskommt, das sieht einfach auch nur maximal geil aus. Vor allen Dingen, weil das halt so abrupt dann weggeschnitten wird. Ne? Du siehst ja, du malst ja deinem Kopf dann die schlimmsten Sachen aus, was das Alien da mit Newt dann anstellt. Offensichtlich hat es nur mit ins Nest genommen und wieder eingesponnen. Zum Glück für Ripley. Ja. Aber ja, du hast nicht so ein... Ich glaube, was du mal, also der Film hat schon viele ikonische Momente. Also da, so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich würde vielleicht eher ikonisch für die Filmlandschaft oder filmhistorisch. Ja, also
es ist wenig, was so in die, genau, was so in die Popkultur eingegangen ist. Ne? Also es gibt ja so bestimmte Sachen in Filmen, die einfach so in so ein allgemeines, so eine Zitatenwelt auch.
Aber Get Away from Her, You Bitch ist schon ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Also das ist schon, das wird schon sehr, sehr häufig zitiert.
Mhm. Ja, aber es sind dann oft so Sachen, ich meine, allein wie oft also Alien irgendwie parodiert wurde.
Ja, klar.
Oder irgendwie aufgegriffen wurde, diese Thematik. Oder wenn man über Alien redet, dann ist eigentlich immer dieser Chestburster, ist das Ding, ne? Da sagt keiner, ja, die Alien Queen, wie der im Raumschiff hängt oder so, oder wie Bishop zerteilt wird. Das ist nichts, wo man so, ah.
Aber wie Bishop zerteilt wird, das ist auch schon ziemlich geil, so. Das sieht auch immer noch ziemlich gut aus.
Ja, bin ich auch. Also das Puppenspiel da ist, den haben sie auch nochmal retuschiert. Ich meine, glaube ich, auch in der HD-Version. Da sah man vorher so ein bisschen, dass der in einem Loch drin steckt. Und haben sie irgendwie ein bisschen überpinselt.
Ich glaube, für die Blu-ray haben sie das damals, oder DVD haben
genau,
sie das
wurde das schon
ausgebessert.
Aber ansonsten, so Lieblingsszene, wie gesagt, habe ich jetzt schon, das vierte Mal, glaube ich, jetzt schon, dieser Abstieg mit dem Fahrstuhl ins Nest. Dieses Duell, ne, dieses Blickduell, wo sie dann den Flammenwerfer auf die Eier richtet und dann die Aliens zurückweichen.
Die ganzen Waffen dann da zusammen bastelt und fest entschlossen
ist. Flammenwerfer. Dieser Film hat ja auch Flammenwerfer wieder so en vogue gemacht. Auch so in Spielen, ne? Das ist ja dieses, so als Waffe.
Mhm.
Das ist einfach so ein geiles Finale. Also es ist ein perfektes Finale, bis auf, wie gesagt, die ausgesaugte Queen. Aber es ist sonst wirklich von vorne bis hinten ist es einfach brillant.
Ja, ich glaube, das Spiel ist vor allen Dingen, und da können wir noch kurz über Videospiele sprechen, halt so eine perfekte Blaupause oder Inspirationsquelle für Videospiele in den Ende der 80er und der 90er geworden. Einfach, weil man das total gut adaptieren kann.
Aber was ist denn deine Lieblingsszene?
Schwierig.
Schwierig, ne? Ja, es ist wirklich, hier ist es echt schwierig.
Wirklich, wirklich schwierig. Ich mag, es gibt keine spezielle, muss ich sagen. Ich mag, ich finde, der Film hat einfach so einen tollen Fluss. Da fällt auch keine Szene ab, wo ich jetzt sage, so, oh, die, also bis auf jetzt die du angesprochen hast, aus dem aus der Special Edition mit den Eltern von Newt.
Ja.
Ich mag diese Dialoge zwischen allen Charakteren einfach total gerne. Also gar nicht mal so die Action. Bis auf, ich finde, die Action ist am Finale halt, ist die gut, ne, weil sie halt da isolierter ist und nicht so unübersichtlich. Aber am meisten eigentlich so das Zusammenspiel zwischen den Figuren.
Ja, auch zwischen den Marines, ne? Das ist so.
Ja, genau.
Ist übrigens auch ein schönes Zitat. Wurdest du jemals für einen Mann gehalten?
Ja.
Nein, du?
Ja, das ist auch.
So, ne?
Das ist
auch irgendwie
auch klasse, ja. Ja, und Hicks halt auch, ne? Also Hicks, als ich damals den Film das erste Mal gesehen habe, das lag natürlich, ich habe es jetzt schon gesagt, an der Stimme von Christian Brückner, weil ich die immer nur mit Robert De Niro früher assoziiert habe. Und ich wusste nicht, dass der auch noch andere Leute synchronisiert hat. Der macht halt aus der schlechtesten Figur halt immer noch irgendwie eine gute, zumindest in der Synchro dann. Ich fand den Hicks damals, also der war für mich so Role Model, ich fand den einfach nur Hammer. Und wir haben es jetzt auch schon in The Abyss und in Terminator in der Retrospektive angesprochen.
Wir mögen Michael Biehn
einfach sehr gerne und mir ist es schleierhaft, dass der nie eine größere Karriere hingelegt hat. Und es gab ja dann diese Gerüchte, dass Neil Blomkamp, so, Alien 5 macht mit und 3 und 4 ignoriert und Newt und Hicks überleben und oh, das wäre so toll gewesen. Ich habe das Concept Art, was man gesehen hat dazu, das sah so geil aus. Ich verstehe nicht, warum und Neil Blomkamp, also mit District 9, hat er sich ja so für so einen Alien-Film qualifiziert. Wäre Elysium nicht gewesen, Weil der war ja nicht mehr so gut. Vielleicht lag es daran, aber ich hätte Alien 5 sehr, 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 sehr gern gesehen. Vor allem in dieser Konstellation, weil ich finde, man hat am Ende wirklich so ein bisschen das Gefühl, oh, da hat sich so eine kleine Familie gefunden. Und deswegen war ich so sauer, als ich Alien 3 das erste Mal gesehen habe.
Ja, aber das ist natürlich ein ganz anderes Kapitel, das wir demnächst aufschlagen werden.
Ja.
Das Ganze drumherum. Ja.
Aber einmal noch, ich habe ja kurz die Videospiele kurz eben angesprochen, dass es so eine gute Blaupause ist. Colonial Marines, hast du das gespielt?
Nein.
Nein, das war ja damals auch so mega gehypt, ne? Das war, wann kam das denn raus? So vor 8 Jahren oder so? Oder das ist schon ein bisschen her. Das war ja ein totaler Rohrkrepierer, ne? Aber hast du Alien vs. Predator 2 gespielt?
Ich habe 1 und 2 gespielt.
Also Alien vs. Predator 2.
Sehr, sehr ausufernd.
Ich auch. Da
Marines-Kampagne, wohlgemerkt vor allem.
Und das war das erste Spiel, wo man mal so ein bisschen Aliens nachspielen konnte, ne? Mit dem Pulsgewehr dann da, die Original-Sounds dann da die Aliens über einen Haufen ballern konnte und so. Und das war als Marine auch maximal gruselig. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja.
Weil du konntest ja noch als Predator spielen, da warst du halt total OP. Und als Alien warst du halt auch nochmal deutlich stärker. Du kannst dich auch daran erinnern, du konntest ja sogar als Chestburster konntest du spielen, wie du aus dem Bauch rausspringst und so. Total makaber.
Genau, wenn dich so durchgebissen hast.
Aber ja, das wäre nochmal schön, ne? Wir haben mit Alien Isolation die perfekte Adaption zu dem ersten Film bekommen. Also ganz im Stile und der Atmosphäre von Teil 1. Wäre doch schön, wenn in der Zukunft nochmal ein Spiel rauskommen würde, was so in die Kerbe von Aliens schlägt und was den die Atmosphäre da so aufsaugt und reproduziert. Das finde ich toll.
Mhm. Ja, was so ein bisschen, was einen ein bisschen stärker darstellt, ne, halt als Marine, aber trotzdem nicht so dieses, es darf halt nicht zu so einem Schießbuden-Ding verkommen,
genau.
Ne, dass du halt nonstop Gegnerwellen hast, die du wegballerst. Also es muss immer noch irgendwie, du musst das Gefühl haben, dass du in der Unterzahl bist und ja, und bitte kein Multiplayer-Ding.
Nee.
Bitte nicht. Höchstens so Couch-Co-op, wo du zu zweit vielleicht mit 2 Marines irgendwie irgendwo langläufst, aber.
Ja, das wäre noch ganz gut, ja.
Bitte eher story-driven.
Ja.
Ja.
Gut. Jetzt müssen wir uns der Gretchen-Frage stellen.
Mhm. Genau, die steht noch aus. Also dieses berühmte, was ist der bessere Film? Das kann man fragen bei Terminator 2, beim Paten stellt sich die Frage häufig.
Mhm. Bei Star Wars
denn jetzt
auch.
Hier? Bei Star Wars gerne mal.
Mal.
Ja, wie sieht es denn hier aus?
Ha? Mal.
Mal. Und wieder.
Ja, schwierig, ne? Also, das ist immer eine Stimmungssache, definitiv. Ich liebe beide Filme. Es ist, wenn man so ein bisschen mehr sich in eine Welt hineinsaugen lassen möchte und die Bilder atmen lassen möchte und dann ist Alien definitiv der bessere Film. Aber man ist ja auch nicht immer in der Stimmung dazu. Und wenn man einfach mal richtig gut unterhalten werden möchte mit einer schönen Story, die auch noch emotionale Tiefe hat und tolle Action und tolle Spannungsmomente, dann ist Aliens der bessere Film. Deswegen würde ich die Frage beantworten, für mich persönlich gibt es keinen besseren Film. Ich finde beide super gut. Und deswegen bekommt auch Aliens von mir 10 von 10 Shots, weil der noch sympathischere Charaktere hat. Und aber trotzdem diese visuelle Finesse von Ridley Scott, die fehlt dem. Aber die gleicht er halt durch die eben angesprochenen Sachen wieder aus. Beides Meisterwerke des Sci-Fi-Genres für mich.
Mhm. Ich habe eine Tendenz, eine leichte zu Aliens, weil Aliens ein Film ist, den ich in jeder Stimmung gucken kann. Und den ich auch immer, wenn er irgendwo nur ein Stück läuft oder irgendwo eine Szene zu sehen ist, schaue ich mir die an. Für Alien muss man ein bisschen mehr in einer bestimmten Stimmung sein. Und ich finde, Aliens ist einfach so eine kreative Wundertüte, also was da auf die Leinwand geschmissen wird an Effekten, an Ideen, an Figuren, an Story, das greift alles so schön ineinander. Es ist nie langweilig. Die Effekte finde ich immer noch grandios. Eines der besten Finales aller Zeiten für mich. Und deswegen haben wir heute den großen Moment, wo wir die doppelte 10 zücken.
Ich leg dann noch was drunter, so ein Engels.
Und okay, warte, dann mach ich die, so. Und hier haben wir sie, die doppelte 10. So, und da war der Moment jetzt, wo es drunter gelegt werden kann.
Okay.
Und ja, also super, also ich, Aliens, ja, immer wieder, also kann man auch irgendwie jedem empfehlen. So, das ist, also klar, man sollte ein bisschen auf, auch ein bisschen düster und Monster und sowas stehen, aber ich glaube, man kommt in Aliens auch leichter rein als in Alien.
Ja.
Was die ganze Art des Films angeht.
Man muss das Genre natürlich schon mögen, das
ja,
wäre ein Pluspunkt.
Klar, aber es ist einfach wirklich interessant, dass zwei so sehr unterschiedliche Regisseure mit einer ja, ähnlichen Welt oder mit der gleichen Welt so unterschiedliche Filme gemacht haben. Und damit schlagen wir dann auch mal eine kleine Brücke zu dem, was in Zukunft kommt. Denn selbstverständlich folgt auf das S ein hoch 3. Natürlich, wie man das so kennt. Ja, Alien hoch 3. Alien 3 ist folgerichtig der nächste Film, den wir besprechen werden aus der Alien-Welt. Und da bin ich mal wirklich, eigentlich bin ich da am gespanntesten drauf, wie das so wird, abgesehen von diesen verschiedenen Versionen, die der Film auch hat. Aber ich bin einfach da mal wirklich sehr auf deine Meinung gespannt, vor allem wenn du den dann nochmal ganz frisch anschaust.
Ich freue mich auch drauf. Ja, definitiv, ich bin auch gespannt. Lange nicht mehr gesehen.
Ja. Ihr könnt euch auch drauf freuen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch ein Like, schreibt ein paar Kommentare, wie ihr zu Alien und Aliens steht. Was ist euer Favorit? Empfehlt uns weiter, lasst uns ein Abo da. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.